Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Frohe Weihnachten, Tobi.
Frohe Weihnachten, Thomas. Hallöchen.
Ja, und frohe Weihnachten noch an die Hörer, beziehungsweise ich wünsche gehabt zu haben.
Naja, wir sind ja uns nicht zu schade am 26. Ich wollte gerade sagen 26.9., nein, 26.12. aufzunehmen, ja.
Ja, bis zum 26.9. ist noch ein bisschen hin.
Ja, genau. Das kann noch ein bisschen dauern. Das wäre genau. Ja dann schon wieder so die iPhone 14 Zeit.
Ja, genau. Vor allem, wenn jetzt schon die ganzen Gerüchte zum iPhone 15 kommen, ne?
Ach, hör auf. Also ich mag ja Gerüchte und das ist ja auch ein Teil unserer Sendung, darüber zu sprechen, keine Frage. Aber wenn es dann wirklich so weit nach vorne geht, dann distanziere ich mich natürlich auch davon.
Wie war das? Vorne ist da, wo ich bin. Aha. Und bin ich hinten, ist da vorne. Irgendwas war doch da.
Ah ja, okay. Ja. Mit dem Zitieren sollten wir vorsichtig sein. Manchmal schmeißen wir da einiges durcheinander. Du.
Ja, mein Gott. Wie war das? Madrid oder Mailand? Mhm. Ist doch egal. Mhm.
Hauptsache Italien oder wie.
So, nee, aber jetzt mal zurück zum Ernst hier.
Zum Ernst? Oder
wie war es? Zurück.
Ja, genau.
Genau, Weihnachten. Ich hoffe, es war ein schönes Weihnachten für dich, für die Hörer. Jetzt ist ja quasi heute ja auch schon wieder alles vorbei. Mhm. Und bevor es ganz vorbei ist, eine kleine Anmerkung von mir noch. Steam Winter Sale lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick rein. Sollte man nicht aus den Augen verlieren. Geht ja auch noch ein paar Tage lang. Da kann man wirklich das ein oder andere Schnäppchen jetzt machen. Sind ein paar sehr interessante Angebote mit bei. Unter anderem zum Beispiel auch Last Epoch, sagt dem einen oder anderen Hörer wahrscheinlich auch was, ist auch gerade reduziert. Wie viele andere Titel auch, je nachdem, ja, alle Genres quer durch. Also da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Da sind noch viele Sachen oder interessante Titel dabei, die nicht mehr ganz so frisch sind, aber immer noch gut für unter dem Zehner. Also da muss man jetzt nicht viel Geld raushauen, um da, sagen wir mal, mit frischem Unterhaltungspotenzial ins neue Jahr zu starten, um es mal so auszudrücken.
Ja, das neue Jahr, das steht ja auch quasi kurz vor der Tür.
Ja, also das ist ja die letzte Sendung jetzt dieses Jahr.
Mhm, richtig, genau.
Und dann kommt die nächste Folge ja im neuen Jahr.
Ja. Wenn alles gut geht, ne? Wie ich immer so schön zu sagen pflege.
Ja, also ich denke nicht, dass dieses Jahr die Welt untergehen wird.
Oh, weiß man nicht.
Die ganzen Orakler hatten sich ja da auf 2000, 2001, 2002 festgelegt und jetzt, mittlerweile sind sie ja, glaube ich, irgendwo jenseits der 2020 angelangt. Ja, also von daher sind wir im Prinzip auf der sicheren Seite. Mhm.
Mal schauen, was uns dann in ein paar Monaten das James Webb Weltraumteleskop sagen wird, wie es aussieht.
Ja, was aber erfolgreicher so, Start. Also.
Ja, Gott sei Dank. Mhm.
Stell dir mal vor, die Milliarden.
10 Milliarden, stell dir mal vor, das wäre in die Hose gegangen, um Gottes Willen.
Also wenn es da ein Problem beim Start gegeben hätte, also ein ernsthaftes Problem, ja. Also gute Nacht, ja. Mhm. Gute Nacht.
Ja, ich meine 30 Jahre Entwicklungszeit, ne? Das ist ja schon heftig, ne?
Ja, okay, sowas machst du halt nicht von heute auf morgen. Nee, ja. Klar. Plus aber ich meine, dann nochmal die ganze Situation, die dazu kam, du musstest ja, oder bis erstmal der Entschluss feststand, mit welcher Plattform sie es ins All transportieren wollen. Die ganzen Hürden, die sie zwischendrin noch hatten, das eine oder andere technische Problem, was noch gelöst werden musste, die Finanzierungsprobleme, die sie hatten, die Kosten sind ja auch explodiert. Dass es jetzt letztendlich soweit war, ist ja auch schon so ein kleines Wunder. Wie viel sind sie jetzt hinten dran? 3, 4 Jahre?
Ich glaube schon, ja.
Mhm. Ja, hinter ihrem ursprünglichen Zeitplan. Also von daher hat mich gefreut, dass es jetzt auch gerade an Weihnachten halt so gut geklappt hat. Und vor allem, dass es halt heil hochkam. Jetzt wollen wir nicht hoffen, dass es Startschwierigkeiten gibt wie damals beim Hubble, weil dann hätten sie echt ein Problem, ja, weil mit einem Shuttle da mal kurz hochfliegen und ein paar Schrauben anziehen ist halt nicht, ja.
Das ist richtig, ja. Naja. Man ist ja sehr euphorisiert in der ganzen Space-Szene und man erhofft sich halt da wirklich tiefe Einblicke und Erkenntnisse. Da bin ich sehr gespannt.
Also wenn man sich das alleine mal überlegt, was oder zu welchen Ergebnissen ja das Hubble oder Entdeckungen auch das Hubble geführt hat und jetzt das Web nochmal im All, da steht uns einiges die nächsten Jahre bevor. Bin ich fest von überzeugt, dass da einiges nochmal, oder dass sehr, sehr, was heißt viel Neues, aber dass da auf jeden Fall auch nochmal neue Entdeckungen definitiv alleine über das Web dann nochmal kommen werden. Und da kann man schon gespannt sein, ja.
Ja, klar.
Ich hoffe mal, dass da gerade am Anfang so ein paar wirklich schöne Sachen rauskommen. Okay, es ist jetzt nicht, ja, man kann es ja nicht mit dem Hubble gleichsetzen, was jetzt so die Fotografien betrifft, ja, aber zumindest mal ein paar Ergebnisse rauskommen, die ähnlich Kraft haben wie damals so die ersten Sachen vom Hubble. Und dann, ja.
Ja. Spannend, ja.
Definitiv. Vor allem bin ich mal gespannt, was so die deutsche Podcast-Szene, die sich mit dem Thema beschäftigt, jetzt noch demnächst an Podcasts halt raushaut. Da bin ich auch mal gespannt. Dürfte uns auch noch einiges bevorstehen jetzt die nächsten Wochen.
Ja, gehe ich von aus. Gut.
So, aber noch ein kleines Jubiläum die Woche.
Ja, so klein ist es nicht.
Ja, vor allem die Auswirkungen, die es ja hatte. Diese Woche vor 25 Jahren hatte Apple bekannt gegeben, dass sie Next kaufen und dass Steve Jobs als Berater zu Apple zurückkommen wird. Und dass es gefruchtet hat, wissen wir heute ja sehr gut. Und was gerade auch aus Steve Jobs wurde, der ja wieder zurückkam zu Apple, wissen wir ja auch. Zuerst als Berater, dann als vorübergehender CEO, bis quasi dann, ja, wo er in Ruhestand gegangen ist aufgrund seiner Krankheit, ist er durchgehend quasi die Figur gewesen bei Apple. Und was aus Next geworden ist, ja, OS 10, heute sind wir ja angelangt bei Monterey.
Monterey, ja, ja.
Genau. Mhm. Also
ja.
Hut ab, ja.
Und ohne Next, oder besser gesagt OpenStep, aus dem ja letztendlich das heutige macOS entstanden ist, oder eine Mischung aus macOS oder zur damaligen Zeit macOS und OpenStep, ergibt ja letztendlich das, was wir heute haben. Wir haben immer noch Basiskomponenten aus OpenStep in aktuellen Betriebssystemen, finden wir immer noch vor. Also ist ja der Grundstein von dem, was wir heute haben, ganz klar. Also zumindest softwaretechnisch. Und hätte es den Kauf nicht gegeben, ich glaube, dann hätte sich Apple in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und ob die so positiv gewesen wäre, die Richtung, das bezweifle ich ganz stark.
Also ich glaube, ohne Next und ohne Steve Jobs würde Apple heute anders aussehen. Sie hätten definitiv, also ich bin fest davon überzeugt, nicht die Stelle, die sie heute haben. Im Markt, beziehungsweise auch im Bewusstsein, ja, ich glaube, da wäre Apple, wenn sie denn noch aktiv wären und nicht vielleicht von einem anderen Anbieter noch irgendwie geschluckt worden wären, wären sie definitiv nicht dort, wo sie heute sind.
Auf jeden Fall.
Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube auch Next hätte so den Sprung irgendwo hin in die, ja, keine Ahnung, in oder nach, hätten sie auch nicht getan. Wenn sie Glück gehabt hätten, hätten sie vielleicht da wirklich in dem Bereich, wo sie am Anfang tätig waren, vielleicht noch Fuß gefasst, aber ob sie sich da hätten auch lange halten können, ich weiß es nicht, ja. Also von daher Glück gehabt, dass es damals alles so gelaufen ist, ja.
Das ist schwer zu sagen. Ich meine, Next hat ja damals auch den Ansatz verfolgt, Hardware und Software aus einem Haus. Also es war ja eine Komplettlösung letztendlich und der Ansatz ist ja auch sehr gut. Ne? Also das waren ja sehr, sehr moderne Maschinen. Und auch gerade im universitären Bereich waren die extrem beliebt. Ne? Das war
das, ja, aber
wahnsinnig gute
hatten auch das Problem, dass sie einfach zu teuer waren.
Naja, das ist richtig, klar.
Also das Ziel, was sie ja ursprünglich mal verfolgt hatten, Systeme zu bauen, die halt, sag mal, affordable, die man sich auch leisten kann, beziehungsweise die halt gegenüber einem PC dann halt auch entsprechend vom Preis her angeboten werden können. Das hatte Next ja auch nicht erreichen können. Von daher, wie gesagt, gerade in dem Umfeld, du hast ja eben Universitäten schon angesprochen, ob man da jenseits der Forschenden noch Käuferschichten sich hätte können erarbeiten, gerade in Konkurrenz zum PC damals.
Ja, klar.
Okay, der hat ja auch nicht so die Preise wie heute, ja, wo du bei, keine Ahnung, bei Aldi irgendwo so eine Box kriegst für oder eine günstige Box mittlerweile beim Discounter kaufen kannst. Aber Next war ja dann nochmal was anderes und wie gesagt, ob die da das durchgehalten hätten, finanziell waren sie auch nicht so doll aufgestellt, ja, ist halt die Frage, ja. Aber auf jeden Fall kam es halt dazu, ja. Und wir wissen ja heute, zu was es geführt hat. Und da muss man ja auch mal sagen, ohne das hätten wir heute auch kein iPhone, kein iPad, ja, kein M1.
Ja, klar. Das ist der Grundstein, ganz klar, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir mal, was uns das irgendwann...
Die nächsten 25 Jahre.
Die nächsten 25 Jahre uns noch bringen wird.
Die nächsten 25 könnten wir auf jeden Fall noch erleben. Ja,
ja gut, wenn alles gut geht, ne?
Ja, da kenne ich mal auch, also da kenne ich mich aus, da gehe ich davon aus.
Da kennst du dich aus, Dacher Doktor.
Ja,
da kennst
du dich aus. Ja. Ja, ich gehe auf jeden Fall mal davon aus, dass ich die nächsten 25 Jahre noch erleben werde. Wie ist die andere Frage? Da hast du ja, oder da hast du ja nur bedingt Einfluss drauf, ja. Aber ja. Ich hab's auf jeden Fall vor, sagen wir mal so.
Tja, vor habe ich das auch. Aber das der berühmte Ziegelstein, der vom Dach fällt, sage ich immer.
Ja, oder zuletzt bin ich die letzte Stufe, als ich die Treppe runtergegangen bin, gestolpert. Ja.
Ja.
Da kann auch Böses passieren. Ja. Du brauchst ja keine 5 Meter Höhe. Ja. Es reicht ja irgendwie ein kleiner dummer Unfall und dann... Ja. Ist was passiert, ja.
So ist es. Mein Gott, verbreiten wir heute Optimismus.
Also ja, mein Gott. Das ist was, ja.
Ja. Tja, ja. Gut, gut.
Genau.
Dann lass uns noch mal ein paar Apple-Themen einstreuen, obwohl die Woche ja relativ dünn besät war mit aktuellen Themen, also mit sagen wir mal, erquicklichen Themen sozusagen, ja. Die AirTags haben mal wieder von sich negative Schlagzeilen generiert, sagen wir es mal so. Und jetzt sind sie von Kanada nach Detroit gewandert. Also in Detroit ist wohl verstärkt ein Netzwerk von Autodieben aufgetreten, die AirTags dazu benutzen, verstärkt Fahrzeuge der Marke Dodge zu stehlen. Jedenfalls berichtet das der Lokalsender Fox 2 Detroit und die berichten darüber, dass einige Hunderte, würde ich jetzt nicht sagen, aber eine große Anzahl von Fahrzeugen gestohlen worden ist. Genau sagen sie es jetzt hier nicht. Betrifft den Großraum Detroit und verstärkt werden Fahrzeuge der Marke Dodge gestohlen. Warum es jetzt gerade Dodge ist, keine Ahnung. Vielleicht ist das gerade begehrt in der Szene. Vielleicht gibt es da gerade begehrte Modelle. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so im Dodge-Thema. Das Einzige, wo ich mich beschäftigt habe, war der Dodge Ram. Das war das einzige Fahrzeug, was ich mehr oder weniger auswendig aus dem Portfolio kenne. Der Rest
Dodge Charger oder so war, glaube ich, das, was ich gelesen hatte, ist anscheinend momentan gerade im Ersatzteilhandel, also die gehen anscheinend da direkt in die Zerlegung, ja, und dann wird er halt pro Stück verkauft.
Na gut,
okay, es ist besser, was du machen kannst, ja. Keine Ahnung, wie da momentan der Ersatzteilmarkt aussieht, beziehungsweise wie die Preise sich da gestalten in den Staaten. Was mich halt nur wundert ist, wie gesagt, die AirTags, okay, die sind jetzt relativ neu, aber vergleichbare Produkte hattest du ja schon mein Gott, wie viele Jahre.
Ja.
Und jetzt mit den AirTags soll das auf einmal so zunehmen. Also ich wüsste gerne mal, warum sich da diese Szene so für die AirTags begeistert. Und sie jetzt erst auf die Idee kamen. Das ist halt eine Sache, die sich mir nicht ganz so erklärt.
Ja, ja, und normalerweise sind doch die Kriminellen immer so am Puls der Zeit. Also häufig, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, vielleicht, keine Ahnung, sind die leichter zu bedienen. Keine Ahnung, wobei, ja, pf, mein Gott, was soll da mit dem Teil schwerer gehen? Ja.
Ja.
Also nicht mit einem Teil T-E-I-L, sondern
ja, ja,
mit dem
weiß. T-I. Ja. Aber ich meine, das sind letztendlich Konsumerprodukte und die sollten letztendlich genauso gut oder genauso schlecht zu bedienen sein. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt erst wirklich zu den Kriminellen durchgedrungen, dass man die Dinger missbrauchen kann.
Ja, aufgrund des Berichts Kanada wahrscheinlich.
Kann sein.
Hat sich das jetzt rumgesprochen. Mhm. Der neue heiße Scheiß. Ja? Mhm. Ja, nee, aber die müssen sich da anscheinend wirklich Mühe geben, die Teile nicht nur irgendwie ans Fahrzeug kleben, sondern wirklich auch Teile abschrauben, die da drunter bestecken und dann wieder dran schrauben. Also das ist schon, ja, geben sich Mühe, die Leute.
Naja, nun. Das ist ja nun auch ein Job, wo man sich Mühe geben muss.
Ja, wenn man es richtig machen will, ne?
Ja, ja.
Ja, man kann auch so einen Job scheiße machen. Also wenn, dann macht man es richtig.
Mm, genau.
Ja, da gab es ja auch wieder einen Bericht, ja, wo ein Betroffener ja das Teil ja noch gefunden hat und hatte da die Polizei informiert etc. Was ich mich da frage ist, wieso geht man nicht hin, steckt das Teil in ein anderes Fahrzeug, ja, und lässt den irgendwo stehen und guckt dann, ob die Jungs kommen, ja. Also auf die Idee muss doch eigentlich auch schon einer gekommen sein, ne?
So hätte ich es der Polizei vorgeschlagen, dass man das so machen könnte,
ja,
dass die sich
weil ich habe das Teil gefunden, ich rufe mir einen Kollegen bei, red mal mit denen, ja, und dann sollen die das an ihr eigenes Fahrzeug kleben und dann stellen sie den irgendwo ein Haus weiter ab oder so.
Genau.
Und dann legt man sich da mal auf die Lauer. Okay, du weißt natürlich auch nie, ja, wie lange kannst du jetzt warten, ja, bis die Jungs kommen, aber das wird ja so lange hoffentlich nicht dauern, außer sie haben da einen Braten gerochen, ja.
Ja, klar. Aber das sind ja auch wieder Kosten, ne? Für die Polizei.
Ja, okay, aber das ist halt auch wieder.
Und so weiter.
Ja, ja. Aber das. Ja. Ja, mein Gott, aber wenn du da wirklich Erfolg hast und kannst da die Hops nehmen, ja, dann kommt ja auch ein bisschen was rum, ja. Und wenn es nur der erste Erfolg ist, den du vorzeigen kannst und hast deine nächste Wiederwahl als Sheriff oder so wieder gesichert, ja. Das. Ja.
Ja, ja. Wiederwahl, genau. Als Sheriff, werden die da gewählt? Nein, Quatsch.
Ich weiß es jetzt nicht so genau, aber ich denke, der ein oder andere schon, ja.
Keine Ahnung, ich bin im amerikanischen.
Ja, ja. Ich bin jetzt auch nicht so ein hatte ich jetzt auch nichts mit am Hut, aber ja.
Ich denke, es kommt darauf an, ob das jetzt ein Dorf-Sheriff ist oder ob das jetzt irgendwo in der Stadt ist. Keine Ahnung, weiß ich
genau. Nicht. Dorf.
Dorf-Sheriff, denke ich immer an Rambo 1, wenn ich an Dorf-Sheriffs denke.
Ja. Oh Mann, sehr guter Film.
Der Film war gut,
ja. Ich habe dieses Jahr an Weihnachten, habe ich Stirb langsam vermisst.
Ja, ich habe mir dafür Rambo gegeben.
Ich glaube, der fünfte ist noch irgendwie gelaufen, den ich bewusst irgendwie mitgekriegt habe, dass er im Fernsehen war, aber der erste, ja.
Der fünfte lief auf Kabel 1, glaube ich, irgendwo vor ein paar Tagen.
Irgendwo lief der, genau. Ja,
fand ich allerdings auch aber den schlechtesten Teil. Also nach meiner persönlichen Rangliste sozusagen.
Ja, irgendwo nach dem zweiten oder sagen wir mal nach dem dritten vielleicht noch. Ja. Also steht langsam 4.0 mit Justin Long war ja auch schon nicht so ja, und der fünfte, naja. Aber sie wollten ja noch einen machen.
Ja, ja, soll sich beeilen. Er wird ja auch nicht jünger, der gute Mann.
Ja, genauso wie Indiana Jones sollte jetzt auch noch einer gemacht werden. Ja, das muss man ja sich auch überlegen. Blade Runner war ja auch noch mal im Gespräch nach dem Erfolg von dem letzten jetzt. Inwieweit das natürlich dann alles Sinn macht, dass er der Harrison Ford dann noch mitspielt, ist eine andere Frage. Mhm. Aber wenn man es machen will, genauso wie Indiana Jones, wie gesagt, sollte man Gas geben.
Mhm. Genau.
Wobei Indiana Jones ist ja nicht sogar schon ein Teil der Produktion jetzt gewesen. Könnte sein.
Keine Ahnung.
Könnte sein.
Wir versprühen heute wieder Halbwissen. Das können wir auch sehr gut.
Ja, wobei viele ja sagen, es wird auch Zeit, dass endlich der vierte kommt.
Ach mein Gott. So schlecht war er nicht. Finde ich jetzt. Aber es ist ja immer persönliches Empfinden.
Sagen wir mal, 3/4 von dem Film waren ganz okay, ja.
Ah ja.
Wobei der Film als solches, wenn man sich drauf einlässt, ja, und schon funktioniert, aber ja, war schon.
Okay.
Aber das ist ja oft das Problem mit Fortsetzungen. Aber apropos Fortsetzungen, vielleicht sollten wir vielleicht mit unserem Podcast mal weitermachen.
Wir sind doch mittendrin, statt nur dabei.
Also, oh, das kenne ich auch irgendwoher.
Ich weiß nicht woher, aber ich kenne es.
War das nicht von irgendeiner Sportsendung im Privatfernsehen, so ein Spruch?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mittendrin.
Ich wüsste jetzt nicht mehr, welche Sendung es war, aber ich glaube, es war eine.
Hört sich eigentlich so an nach irgendwelchen ZDF-Werbesprüchen für irgendwelche ZDF-Sendungen, würde ich jetzt sagen.
Meinst du?
Aus den 80ern.
Nee, das ist doch eher so mit dem zweiten.
Das ist ja nicht, sind ja nicht die 80er.
Nee.
Naja. Aber alles kommt wieder. Gestern haben sie Dalli Dalli wieder aufgewärmt im ZDF.
Ich konnte mir es nicht angucken.
Es war echt nicht schön. Manche Spiele hätten sich echt verkneifen sollen.
Ich habe echt überlegt, guckst du dir es an, aber nachdem ich da immer so diese Teaser und Programmankündigungen gesehen hatte, da beim Zappen mal, habe ich, oh nee, das kannst du nicht machen.
Nee, es war nicht gut. Vor allen Dingen, man kann gewisse.
Okay, dann habe ich auch nicht verpasst, dann ist ja in Ordnung.
Ich habe nur so durchgesäppt, wenn woanders Werbung lief, habe ich rübergeschaltet. Aber man kann gewisse Dinge aus der alten Zeit nicht 1:1 in die neue Zeit transportieren. Das funktioniert ganz einfach nicht mehr. Und sie haben halt versucht, ein paar Elemente moderner zu interpretieren. Okay, das ist teilweise auch gelungen, aber sie haben auch versucht, alberne und etwas angestaubte Spiele 1:1 in die Neuzeit zu übernehmen. Und das geht halt nicht mehr. Es waren sehr viele peinliche Momente dabei.
Naja. Ja, okay, aber du willst natürlich auch so die alten Klassiker im Prinzip auch nochmal mit in die Jetztzeit bringen. Klar, ob das dann funktioniert, ist eine andere Frage, aber.
Ja, gut, du willst natürlich auch dein Stammpublikum noch mit ansprechen. Das sind ja teilweise etwas ältere Leute. Klar, die sind ja auch noch.
Dazu gehöre ich ja auch, weil ich die Sendung ja auch noch damals selbst im Fernsehen gesehen habe, ja.
Ja.
Aber gerade deswegen wollte ich es mir eigentlich auch nicht angucken. Weil die Sendung halt auch noch so. Oder zumindest mal in meiner Erinnerung als so unterhaltsam und gelungen einfach im Kopf habe und mir nicht vorstellen kann, gerade auch mit demjenigen, den sie da als Moderator vorgesehen hatten, dass das irgendwie hätte funktionieren können. Deswegen, wie gesagt, konnte ich es mir einfach nicht angucken. Ja.
Ja gut, ich meine, Johannes B. Kerner muss man mögen. Es hätte schlimmer kommen können. Sie hätten es mit Markus Lanz gemacht als Moderator. Das wäre natürlich wesentlich schlimmer geworden. Der kann einfach keine Unterhaltungssendungen gestalten. Das ist nicht sein Ding.
Also nichts gegen den Kerner. Aber wie gesagt, mit ihm in der Position jetzt bei Dalli Dalli anstelle. Nee.
Ja, wen hätten sie nehmen sollen? Im ZDF haben sie nicht.
Ja, das ist halt schwierig. Ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, ja.
Das ist so. Ich meine, der NDR hat es ja auch einmal versucht, Dalli Dalli wieder zu beleben. Und da lief ja auch ein paar Mal Dalli Dalli. Da hatten sie ja Kai Pflaume genommen. Ne? Das ging halbwegs. Ja.
Kai Pflaume, okay.
Die Ehrenpflaume, ja, so ist es. Du kennst doch den YouTube-Kanal von ihm, oder? Hast du schon mal reingeschaut?
Nee.
Ja, die nennt sich Kai Ehrenpflaume oder Ehrenpflaume, ja. So ist es.
Wieso Ehrenpflaume?
Ich weiß es nicht. Kommt vielleicht von Ehrenmann oder so, Jugendslang.
Fand der Ehrensenf damals so toll?
Ja, Ehrensenf, ja. Das war auch noch, das war cool.
Das war richtig gut, ja. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass die Frau Bauerfeind mehr steil geht, wobei die, glaube ich, schon sehr erfolgreich in dem, was sie macht, unterwegs ist. Mir fehlt da so ein bisschen Fernsehpräsenz bei ihr.
Im Moment, ja.
Zumindestens mal, sagen wir so, in Anführungszeichen, ersten Programm. Die siehst ja schon so, keine Ahnung, wo war sie denn zu sehen? SWR? Nee.
One.
Sat? Oder One? Oder One. Irgendwo, ja. Mhm. Aber wie gesagt, da hätten wir jetzt eigentlich so mehr vorne, so die Präsenz hätte ich mir da gewünscht. Aber ansonsten auch mit den Büchern und mit ihrem Bühnenprogramm macht sie schon nicht schlecht.
Sie hat ja mal ein paar Mal versucht, als Schauspielerin aktiv zu sein. Das hat dann
Die hatte ja jetzt gerade eine Serie, oder?
Die hat auf ProSieben eine Serie gehabt, ja.
Genau.
Und sie hatte eine Hauptnebenrolle in einer Krimiserie. Da haben sie das Ding aber nach drei Folgen haben sie dann die Schauspielerin gewechselt sozusagen oder die Rolle einer anderen gegeben. Das hat mich auch etwas verwundert, weil sie hat es eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Aber dann war es auf einmal eine ganz andere Schauspielerin.
Ja, dumm gelaufen.
Ja, so ist es. Naja, so viel dazu. Also heute haben wir wirklich sehr viel Off-Topic drin. Oh, meine
Fresse. Ach, was soll's.
So ist das.
Was soll's. Also von mir aus können wir mit Off-Topic auch gerne weitermachen. Nee, aber kommen wir doch mal zurück.
Zurück zum Mac. Back to the Mac oder Back to Mac.
Genau. Hieß es auch mal, ja.
Ja, ja. 27 Zoll iMac soll angeblich in der Testproduktion sein, so berichtet es DigiTimes. Ganz wichtig, es ist eine DigiTimes-Nachricht, also der Track Record von DigiTimes ist nicht so prickelnd, sollte man mit Vorsicht genießen.
Ne? Deckt sich aber auch mit anderen Berichten.
Deckt sich mit anderen Berichten und ich vermute mal, aufgrund dessen, dass das Ding jetzt in der Testproduktion ist, wenn das stimmt, dass wir das Ding vielleicht im Spring-Event sehen werden. März wäre ja so der nächste Termin nach meiner Meinung für ein Apple-Event und dass das Ding dann dort vorgestellt wird. Ja.
Ja, wobei das ja auch wieder das bestätigen würde, wo wir auch schon drüber gerätselt hatten, ist, mit welchem Prozessor kommen die Dinge. Weil wenn es wirklich Anfang nächsten Jahres kommen sollte, oder sagen wir mal so im ersten Quartal kommen sollte, dann würden wir da auf jeden Fall M1-Prozessoren noch sehen, wahrscheinlich ja Pro und Max für das Gerät. Da hatten wir ja auch schon gerätselt, ob eventuell schon der M2 kommt, aber da gab es auch einen sehr informativen und guten Bericht gerade drüber, wie wahrscheinlich so oder wann man erwarten kann, wann Apple halt mit neuen Chips kommt, dass sich da laut dem Bericht zumindest mal so ein Cycle von 18 Monaten einspielt, was ja bedeuten würde, dass so im Sommer, beziehungsweise ja so Mitte nächsten Jahres, also 2022 wahrscheinlich der M2 kommen würde und dann entsprechend später dann der Pro und der Max. Was ich eigentlich auch ganz gut decken würde mit einem Bericht, den es jetzt gab, dass TSMC plant, mit der 3-Nanometer-Produktion Ende 2022 zu starten, dann wären sie für Apple wahrscheinlich dann auch 2023, würden wahrscheinlich Chips 3 Nanometer, also M3 wahrscheinlich, dann ja 2023 vom Band fallen können. Würde sich so ungefähr decken, ja, mit dem Bericht, wo es, wie gesagt, wo es jetzt darum ging, wann kommt der M2, wann kommt M2 Pro, wann kommt M2 Max. Das würde da alles so vom zeitlichen Ablauf ganz gut passen. Die Frage ist nur, wenn der M2 wirklich so relativ spät in Anführungszeichen kommen würde, was bedeutet das halt unter anderem für die ganzen Gerichte auch zu MacBook Air, ja, wo es ja hieß, die nächste Generation soll mit dem M2 kommen. Das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass man da vor der zweiten Jahreshälfte auch nichts sehen würde.
Das ist richtig. Und ich gehe auch davon aus, dass die Premiere im MacBook Air gefeiert wird vom M2. Das ist eigentlich eine relativ...
Würde sich anbieten, ja.
Sichere Bank, würde ich jetzt sagen. Das würde sich dann quasi so wiederholen, wie es ja im Moment mit den M2-Geräten auch, M1-Geräten auch ist.
Genau.
Da war ja das Ding premiere-technisch auch im MacBook Air, respektive es gab ja dennoch ein, oder das MacBook Pro 13 Zoll. Und ich denke, das wird sich dann irgendwie wiederholen. Und je mehr ich darüber nachdenke, neuer iMac 27 Zoll, je mehr denke ich auch darüber nach, dass es vielleicht auch ein iMac Pro geben wird. in 32 Zoll. Da hat man zwar in der letzten Zeit nicht mehr viel von gehört. Alle haben sich auf diese 27 Zoll Geräte geeinigt, dass es keine größeren geben soll angeblich. Ich glaube, dass weniger. Ich vermute, es gibt drei Kategorien oder es wird drei Kategorien geben, 24, 27 und 32 Zoll. Auch gerade dahingehend, wenn man auf die Gerüchte schaut bei den Displays, die es ja derzeit gibt, da heißt es ja auch 24, 27 und 32 Zoll und dass man halt die Geräte auf die gleiche Diagonale bringt und dass man halt auch ein Angebot hat für den zweiten oder dritten Bildschirm für die iMac-Geräte, dass man sagen kann, okay, kauf dir ein iMac Pro und du kriegst auch noch im Angebot sozusagen ein externes Display, was du anschließen kannst von uns, dass man da quasi auch zwei gleich große Displays anbieten kann oder einen zweiten Bildschirm anbieten kann, der die gleiche Diagonale hat. Das ist halt meine Spekulation, die ich im Moment habe.
Na, was nur bedeuten würde, dass ja der 32er nochmal entsprechend später kommen würde.
Das wäre ja möglich. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass man einfach nochmal diesen M1 Max aufbohrt, indem man halt zwei M1 Max reinmacht. Da gab es ja diese Namensspekulation M1 Max Duo-Prozessoren, also quasi einfach nur in eine Reihe geschaltet. Das Gerücht existiert ja auch noch. Und ob das von Apple umgesetzt wird, das ist ja auch fraglich. Könnte natürlich sein, dass man das dann einfach im Mac Pro so macht, dass man einfach mehrere M1 Max Module parallel betreibt.
Ja, das sind ja die Gerüchte, die es zum Mac Pro momentan gibt, dass der auf jeden Fall nochmal in zwei Versionen kommen wird. Einmal mit einem Update, also mit einem Intel Update und parallel dazu halt nochmal, oder was heißt nochmal, also nochmal ein Intel Update und parallel dazu dann halt auf M1 Multiprozessor Design dann halt ein Mac Pro.
Wäre denkbar.
Im Pro-Umfeld denke ich mal schon, weil da viele wahrscheinlich auch ja Schmerzen mit hätten, jetzt von heute auf morgen auf Apple Silicon umzusteigen, aber trotzdem gerne nochmal leistungsfähige Intel-Hardware hätten und dann zu ihrem Fuhrpark wahrscheinlich mal so ein, zwei Apple Silicon-Geräte nochmal dazustellen würden, um zu gucken, wie es da läuft. Nur je nachdem, wann der Mac Pro kommen soll, wäre dann auch für mich wieder die Frage, hat dann die Software, die da im Einsatz ist, nicht den Sprung auf Apple Silicon mittlerweile geschafft und ist dann nochmal ein Intel-Upgrade unbedingt notwendig? Das würde ich mich halt fragen, weil gerade bei Softwarelösungen, die in-house vielleicht selbst gemacht werden, wäre es höchste Zeit, dass man da schon an entsprechenden Anpassungen arbeitet. Und Third Party hat im Prinzip mittlerweile auch schon Zeit gehabt, um umzustellen. Und wenn man mal guckt, dass Apple ja mittlerweile ja auch mit Blender zusammenarbeitet und da die aktuelle Version ja auch auf Metal holt und bereit oder fit macht für Apple Silicon und für Apple. Also wenn da irgendwo bei Projekten Not am Mann ist, halt bei entsprechend interessanten Projekten Not am Mann oder an der Frau oder Support von Apple irgendwie benötigt wird, ist das, denke ich mal, kein Hinderungsgrund, da mal anzuklopfen. Ich hatte dann auch gesagt, auf die WWDC entsprechend Kontakte zu knüpfen. Nur, ja, wie hatten wir die WWDC die letzten zwei Jahre? Ist halt ein bisschen schwierig, ja. Von daher, ja, aber wie gesagt, so mal eine E-Mail an Tim Cook schreiben oder so. Ist ja dann, hört man dann doch durchaus mal von Erfolg gekrönt, ja. Also da bei Apple mal um Hilfe bitten, wo es notwendig ist. Also wie gesagt, wenn man die entsprechende Größe vom Projekt hat oder das Projekt entsprechend auch für Apple interessant ist, denke ich mal, sollte es da kein Problem sein, dass man da entsprechend auch nochmal Unterstützung von Apple kriegt. Aber deswegen, das macht, wie gesagt, okay, dass da Interesse da ist von dem einen oder anderen, nochmal neue Intel-Hardware zu bekommen, okay, möglich. Aber ich hätte die Hoffnung gehabt, zumindest mal, dass die Entwickler, so bis halt es soweit ist, dass der Mac Pro auf Apple Silicon Basis kommt, dass da die Software entsprechend angepasst ist.
Das ist halt auch die Frage. Es gab Spekulationen, wie du es eben sagtest, dass der der Mac Pro erstmal noch auf grundsätzlich auf der M1-Basis kommen soll, also M1 Max und so, wie du es eben angeführt hast. Es gab aber auch Spekulationen, dass es dann einfach auf die M2-Basis verschoben wird und dass es erst Anfang nächsten Jahres kommt. Damit würden sie dann aber ihre zwei Jahrespläne überschreiten. Also es müsste letztendlich Ende nächsten Jahres der Mac Pro kommen. Vielleicht mogeln sie ein bisschen und sagen, naja, wir haben es immerhin angekündigt und kündigen ihn an und bringen ihn dann erst in der ersten Jahreshälfte 2023. Das kann natürlich auch möglich sein. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ganze vielleicht wirklich, wie ich es eben schon gesagt habe, einfach so eine skalierbare Option ist, dass man sagen kann, man steckt zwei Karten rein oder man hat einen Erweiterungsslot für einen M1 Max und man bringt das auf eine Erweiterungskarte. Das ist eigentlich das, was ich immer wieder mir vorstelle, wie ein skalierbarer Mac Pro mit M1-Technik aussehen könnte oder grundsätzlich mit Silicon-Technik aussehen könnte. Man hat einfach Erweiterungskarten, wo alles drauf ist. Ne?
Das glaube ich jetzt eher weniger.
Ah, schauen wir mal.
Entweder du kaufst den, wie gesagt, wahrscheinlich wird er wenn es dann auf M1 Max Basis sein wird und eher Multiprozessor sein wird, wird er sowieso entweder in Konfigurationen von 1, 2, vielleicht 4 kommen. Aber die sind dann auf der, wie gesagt, die kriegst du dann von Haus aus so. Nicht, dass du dir ein 2er kaufst und kaufst dir nochmal ein 2er dazu und steckst den einfach rein. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Alle vorstellen schon, aber da gehe ich nicht von aus, dass es kommen wird. Die sind entweder so auf der Platine schon drauf oder halt nicht.
Kann sein. Es kann auch natürlich wirklich sein, dass sie einen Slot vorbereiten, natürlich ein proprietärer Slot von Apple und wo sie einfach sagen, hier habt ihr die Basisausstattung, ein M1 Max und wenn ihr mehr haben wollt, habt ihr hier einen weiteren Slot, könnt ihr die Karte oder den Chip kaufen für $2,000 oder was weiß ich, je nach Speicherkonfiguration und ihr habt dann die Möglichkeit, das Ding später aufzurüsten. Was ja eigentlich die grundsätzliche Idee ist eines Mac Pros, das Ding nach oben skalieren zu können und erstmal klein anfangen zu können oder
Nein, okay, die grundsätzliche Idee ist, dass er erweiterbar ist. Was aber
gut, mit Erweiterbarkeit erhöht sich natürlich auch die Leistung. Das eine bringt das andere ja mit sich.
Die Grafikleistung, GPU. Aber die CPU war auch bis jetzt nicht ohne weiteres einfach zu wechseln, beziehungsweise nachzurüsten, beziehungsweise eine Steckkarte mit dazu stecken. Die war ja schon immer, wie gesagt, ob die jetzt verlötet war und ob man die austauschen kann und ob das ein Profi machen kann, eine ganz andere Frage. Aber dass du die CPU-Leistung nachträglich nochmal aufbauen konntest, war ja nicht der Fall.
Naja, das waren, also bei den alten Mac Pros waren es gesockelte CPUs. Es
war ja, jetzt nicht aber das kannst du ja
von Apple vorgesehen, aber, das so zu machen.
Genau.
Aber es war halt möglich, wenn du dir eine normale Intel CPU, relativ normal, eine normale Intel CPU gekauft
wenn
hast.
Wenn du da einen Lötkolben bedienen konntest, in Anführungszeichen.
Naja, löten musstest du nicht.
Ja, ich sage ja in Anführungszeichen, aber so du musstest halt bisschen, schon, es war halt nichts für einen normalen Endanwender, um es mal so zu sagen.
Es war auch nicht jede CPU dafür geeignet. Du musstest, glaube ich,
das wenn, kommt noch dazu, genau.
Gerade wegen dem Kühlungssystem musstest du aufpassen und so weiter. Also es war nicht trivial, einfach mal das Ding da rauszunehmen und die CPU zu ersetzen. Es war aber halt grundsätzlich möglich, das zu tun. Aber von Haus aus vorgesehen von Apple war es eigentlich nicht. Da gab es auch keine offiziellen Dokumente zu. Mach das mal.
Es so, war nicht so. Genau wie früher der Speicher.
Genau.
Und ich denke nicht, dass so etwas kommen wird bei neuen Mac Pros.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Es wäre sicherlich einfacher mittlerweile zu lösen, weil du den Fall hast, dass du ja quasi alles auf einem Chip hast.
Ja.
Dann wäre es halt eine Frage, wie du den Bus halt entsprechend umsetzt, wie du die Umsetzung machst, wie kannst du das umsetzen von der Karte her. Das, denke ich mal, wäre jetzt mittlerweile einfacher zu lösen, weil du ja wirklich auch die Grafikeinheit ja mit da drauf hast. Mhm. Von daher, denke ich mal, wäre das schon einfacher zu regeln oder umzusetzen. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass Apple da so ein System macht. Also das wäre schon eine ganz schöne Ansage, wenn du dir wirklich dann hier nochmal 1, 2, 3, 4 Karten nachkaufen kannst und kannst da deinen Rechner dann entsprechend aufmotzen. Das wäre natürlich schon so ein ja, so ein Schlag, den man da raushaut. Ja,
ja gut. Vier Karten ist schon eine gewagte
These. Ja, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen was rausgespuckt. Ja.
Das wäre natürlich Wahnsinn, wenn das Ding wirklich insgesamt vier Slots hätte. Ein Slot wäre belegt mit der Startkonfiguration sozusagen. Man könnte das Ding wirklich nach oben skalieren und könnte noch drei weitere Einheiten dazustecken.
Zum Beispiel,
ja. Das wäre der Wahnsinn. Aber ich rede ja jetzt mal so vom zweiten Slot. Das wäre schon schön, wenn es das geben würde. Mhm. Ja. Und wenn man dann natürlich noch eine Skalierung hätte im Bereich der SSDs, wenn man da noch Slots hätte, wäre das ein sehr schönes System und man könnte das auf eine sehr kompakte Bauweise runterbringen und auch auf eine sehr schöne thermische Ebene runterbringen.
Das ja, aber jetzt stell dir mal vor, Apple würde hingehen, würde den Mac Pro mit so einem System anbieten, dass du vielleicht schon, wie gesagt, nochmal einen guten Rechner einfach mit draufsteckst, würde M2s anbieten, würde nach wie vor RAM anbieten.
Naja, was RAM, ja an RAM sich schon wieder Problem.
Ja,
ne. Architektur nicht zu.
Du, das deswegen, du ja aber wenn du eh den Bus für eine Erweiterungskarte schon hast, könntest du ja eventuell auch eine RAM-Anbindung noch realisieren.
Weiß ich nicht, ob das technisch so
umsetzbar ist. Also ich denke mal, technisch wäre es schon umsetzbar, inwieweit es Sinn macht, wenn du eh alles so einen Chip hast, ist eine ganz andere Frage. Nur, wenn du das machen würdest, warum dann nicht auch bei einem Mac Pro, MacBook Pro? Zumindest mal M2. Dass du hingehst, schreibst das Ding auf, tauschst die SSD aus. Nimmst deine 500er Standard raus und haust da eine andere rein.
Du weißt ja nicht, was die nächsten Schritte noch sind, die uns da erwarten.
Ja, aber das sind so Sachen, die erwarte ich bei dem Mac Pro gar nicht.
Naja, gut, wenn ich mir den aktuellen Intel-basierenden anschaue, setze ich da schon Erwartungen hinein, dass das
kommt. Ja, nee, dass du Möglichkeiten hast, da eventuell nochmal andere Platten rein. Ja, aber ich erwarte keinen M2. Ich erwarte keinen RAM. Ja, das, wie gesagt, das ist alles auf dem Chip. Wenn du entsprechend SSDs oder beziehungsweise Speicher nachrüsten, nicht Speicher, sondern Festplatten nachrüsten willst, wird das halt wie jetzt auch entsprechend gelöst. Aber du wirst da keine M2 oder so
Steckplätze drin haben. Das werden proprietäre Karten sein, wie es ja jetzt auch von Apple ist, wenn du da SSDs nachrüsten willst. Immerhin geht es. Und sie haben ja auch noch SATA-Steckplätze. Du kannst ja auch noch, über eine, relativ langsame SSDs in Anführungsstrichen anschließen oder auch normale Festplatten anschließen. Das geht ja auch. Und das würde ja auch nichts dagegen sprechen, wenn das Silicon könnte, wenn der noch SATA-Steckplätze hätte.
Ja? Ja, klar. Vor allem, man muss sich ja auch immer zu Augen führen, eine SATA, klar, im Vergleich zu topaktuellen NVMEs, M2-basierten SSDs, hast du auch die Leistungsunterschiede. Aber wenn man mal
allein Datengrab zum Beispiel, würde es ausreichen. Man muss, ne?
Klar. Noch nicht mal, aber eine SSD, nach wie vor bringt auch eine SATA jede Menge Geschwindigkeitsvorteile mit im Vergleich zu normalen Festplatten, ohne Frage. Und ich sehe das ja auch täglich bei mir am PC. Ja. Wenn ich mal überlege, wie mein Firmenlaptop bootet im Vergleich zu meinem Gaming-PC, wo Windows auf einer SATA installiert ist, da sind Unterschiede mit Tag und Nacht. Und da frage ich mich, ja, wieso muss das sein? Ne? Nee, aber da, ja klar, je schneller die SSD ist, und Apple legt da ja auch ordentlich vor mit ihren SSDs ja immer, hängt so eine SATA schon ordentlich hinten dran. Ja.
Klar, aber
das kann man nicht bestreiten. Ja.
Man hat ja auch nicht immer die gleiche Art von Daten, die gleiche Performance benötigen. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo ein Archiv habe und mir meine Videofiles irgendwo hinschiebe, brauche ich keine High-Performance SSD. Dann reicht es,
wenn
ich irgendwo hinschiebe auf eine
SATA. Da ist sowieso die Frage, ja, vor allem da ist ja auch die Frage, brauche ich da eine SSD?
Das ist noch
eine, oder inwieweit macht eine SSD Sinn, ja, je nachdem, wie oft ich auch die Daten schreiben muss, hin und her schicken muss, ja, oder schieben muss, ja, ist ja auch nochmal die Frage, ja.
Das ist richtig. Naja, es bleibt spannend und nach wie vor hänge ich an den Mac Pro noch ein Riesenfragezeichen, ja.
Ja, vor allem an den Neudesignen auf Apple Silicon basierenden
Mac Pro. Das, ja, das ist entscheidend, klar. Der Intel Mac interessiert mich relativ wenig.
Ja, was ich mich auch frage, ist Mac Mini Update.
Mac Mini Update und da hoffe ich ja
mit
drauf.
Mit der Prozessor-Timeline, die wir haben, wird es dann noch ein Update geben, M1 Max Pro, ja, alle Pro Max.
Da gehe ich von aus.
Oder wird es dann nur in Anführungszeichen M2 Updates sein, wenn halt die Chips kommen und man wird in den Mini keinen M1 Pro oder Max reinstecken.
Nee, da geht
das ist halt so momentan die Bauchschmerzen, die ich habe, ja.
Nee, da wird was kommen. Die müssen ja erstmal auch die ganze M1 Pro und Max Architektur etablieren. Das bringt ja doch gar nichts, wenn wir jetzt keine Geräte rausbringen, die darauf basieren. Im Moment basieren ja nur die MacBook Pros auf diesen aktuellen Prozessoren. Ja, ja. Und die müssen ja erstmal das Ganze auf die komplette Linie ausrollen. Das wäre ja Schwachsinn, wenn sie dann sagen, okay, der neue Mac Mini hätte gleich einen M2. Das wäre ja bescheuert.
Nee, würde sich für mich jetzt auch gar nicht. Also ich könnte es mir schon vorstellen. Einmal die Problematik, die hast du mit der Prozessorverfügbarkeit, macht das momentan Sinn, Kapazitäten von einem MacBook Pro oder von einem iMac, der wahrscheinlich mit den Chips kommen soll, abzuziehen, um den Mini zu machen, wenn der Mini ein Mini ist und kein Pro zum Beispiel. Brauche ich wirklich die M1 Max Pro in dem Segment, brauche ich die Leistung unbedingt heute? Oder update ich den Mini, wenn der M2 kommt?
Ja, glaube ich. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass sie deine
komplette Ich hoffe es nicht, Generation aber ich kann es mir aussetzen. Gut vorstellen.
Ja, also
der, was heißt Generation aussetzen? Der hat ja den Prozessor, den er hat. Also mit dem ist er ja auch nicht schlecht.
Ja, ja. Er hat einen M1, und der aber funktioniert kein M1 Pro und kein Max. Also
es braucht er den aber?
Darüber kann man sich streiten.
Also klar würde ich mich in dem Gerät über die Leistung freuen, aber brauche ich den, wenn mein Desktop im Prinzip ja dann der Mac Pro ist, also der Mac Pro ist und ich im professionellen Umfeld ja dann auch die MacBook Pros habe, brauche ich dann nochmal einen Mini Pro?
Ja, du, das ist die Frage.
Das ist halt die Frage, wie ist der Markt da? Ja, das kann ich halt schlecht beurteilen.
Je mehr du anbietest, je mehr kannst du damit
abdecken. Also es gibt Nachfragen dazu, gerade im professionellen Umkreis, wenn man mal guckt, wie viele Minis da ja auch im Einsatz teilweise sind, ja, irgendwo als Render-Werkstätte oder so, ja. Klar ist die Nachfrage da, nur sind das dann auch die Stückzahlen, die Apple verkauft, ja. Das ist ja die Frage. Ups, Entschuldigung,
da habe ich keinen direkten Einblick drauf.
Ja,
ich stelle immer wieder fest und gerade auch wieder, wenn ich mir die ganzen Diskussionen anschaue, in Hinblick auf die eventuellen neuen Displays, die kommen sollen, dass es Leute gibt, die wollen kein iMac mit eingebauten oder keine All-in-One-Lösung, die wollen halt ein Gerät, was auf Ebene von einem iMac ist, leistungstechnisch, und wollen ein externes Display oder zwei oder drei anschließen. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die das halt so umsetzen wollen und die vielleicht nicht gleich zum Mac Pro gehen können, wollen. Und da besetzt der Mac Mini eine gute Nische. Und letztendlich ist es ja denn nichts weiter. Gehen wir mal davon aus, es kommt ein M1 Max iMac. Letztendlich wäre ja so ein Mac Mini nichts weiter als ein iMac ohne Display. Und man würde den Kundenkreis bedienen, der das so haben möchte.
Hast du ja schon.
Ja, aber nicht mit einem Max-Prozessor.
Nee, das nicht, aber momentan der iMac.
Momentan entspricht der Mac Mini dem iMac 24 Zoll, leistungstechnisch, letztendlich. Ja. Ja, aber da hast du den untersten Konsumentenkreis abgeschlossen. Mhm. Oder den Einstiegskreis.
Ja.
Naja, also ich hoffe nicht, dass sie das so machen.
Ja, wie gesagt, vorstellen könnte ich mir es in der jetzigen Situation schon, dass sie sagen, das nächste Mini-Update gibt es mit dem M2. Du weißt ja auch nicht, wie es da wieder grafiktechnisch aussieht. Vielleicht kannst du da an den neuen Mini ja dann auch entsprechend 2 6K-Displays oder so anschließen. Oder 3. Ja, je nachdem. Der wird ja an Leistung auch nochmal gewinnen. Das ist ja die Frage, wie sie den auch positionieren wollen. Ja, selbst wenn er es könnte, ob er es dann auch kann. Ja, das ist ja nochmal die andere Frage. Ja, du brauchst ja auch irgendwo nach oben hin dann den Abstand entsprechend, weil sonst kaufen sich einige wahrscheinlich dann doch lieber den Mini aus Kostengründen alleine, weil die Leistung ausreicht, ja, und stellen sich da halt nicht unbedingt ein MacBook Pro dann hin oder so, ja. Oder ein Mac Pro, ja. Ja, wobei Mini Mac Pro ist ja auch nochmal so ein Unterschied, ja.
Naja. Naja, gut. Ich hoffe mal, da kommt jetzt ein Mac Mini, der ein bisschen mehr Dampf im Kessel hat und dass meine Pläne ja nicht komplett durchschnitten werden, sozusagen.
Ja.
Obwohl Apple hat ja meine Pläne schon komplett durchschnitten. Ich habe ja immer noch nicht mein MacBook Pro.
das tut mir echt leid, ja.
Ja, du, ich, Gott sei Dank bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der noch darauf wartet. Ich höre auch aus anderen Quellen, die teilweise schon ein wenig früher bestellt haben, die ihr Gerät immer noch nicht haben.
Ja,
ich glaube, schade, der Dreh- und Angelpunkt ist diese Option auf 32 GB. Es ist halt ein CTO oder ein BTO-Gerät oder wie man es auch nennen mag. Und ich denke, hätte ich mich für die absolute Baseline-Ausstattung entschieden, hätte ich das Ding schon. Diese eine Option auf 32 GB, daran wird es wahrscheinlich hapern. Das vermute ich, dass
die könnte durchaus sein, ja.
Probleme sind. Ne? Und vielleicht dann noch diese Farbkombination. Ich habe Silber gewählt. Vielleicht ist das auch schwieriger verfügbar als Space-Grau. Kann auch sein. Aber es bringt ja jetzt nicht zu stornieren, weil wenn ich jetzt was anderes bestellen würde, hätte ich auch wieder Lieferzeiten, dann kann ich jetzt die paar Wochen auch noch warten.
Ja, hoffentlich sind es nur ein paar Tage oder ein paar Wochen.
Angeblich halt noch, am 6.1., aber das glaube ich erst dann.
Oh, ist ja auch bald.
Wenn es soweit ist. Naja, auch bald ist gut.
2 Wochen, oder?
Ja.
Ja, okay, jetzt hast du so lange gewartet, jetzt tun es die letzten 2 Wochen dann auch hoffentlich nicht mehr auch nicht mehr. Nee,
das meine ich ja. Ich warte jetzt 9 Wochen mittlerweile auf das Ding.
Okay.
Ja. Das Ding kommt dann, wenn der M1, M2 vorgestellt wird.
Boah, nee, das wäre ja noch mal länger hin.
Nein.
Nee, aber dafür ist Monterey jetzt gut abgehangen.
Naja, es ist relativ. Mit dem 12.1 Update meinst du, ja, das stimmt.
Mit den Fixes, die jetzt schon kamen, die letzten Wochen.
Naja.
Also es hat noch nicht ganz so das Dry-Aged erreicht, aber auf jeden Fall ist es schon mal besser als noch am ersten Tag, ja.
Ja, das ist wahr.
Das ist auch das, was ich mir gesagt habe. Bis mein Gerät da ist, sind so die allergröbsten Bugs dann alle mal weg, ja.
Ich zu seiner Bestellsituation möchte ich mich jetzt ja nicht öffentlich äußern.
Ja, ich tue mir da halt echt schwer. Wobei Gott. Ja, mittlerweile sieht es ja wirklich so aus, dass du ja bis Mitte nächsten Jahres wahrscheinlich auf irgendwelche interessanten Updates warten musst. Und von daher, mein Gott, so lange will ich auch nicht warten. Von daher wird bestellt und Ende, ja.
Ja, hoffe ich mal. Ich meine, wir reden ja nicht.
Zur Not muss ich mit dem iPhone podcasten. Ne?
Das okay.
Ging ja auch.
Es geht vieles, aber ob das sinnvoll ist und ob das dann letztendlich vernünftig klingt, ist eine ganz andere Sache.
Ne? Das müssen wir mal ausprobieren, ja.
Nee, lieber nicht. Ich bin froh, dass es halbwegs so jetzt gerade funktioniert.
Ja.
Ja, gut. Aber vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz unsere Wünsche äußern, die wir an Apple haben für das Jahr 2022.
Oh, sind wir am Ende der Sendung schon angelangt?
Nee, noch nicht ganz. Das hört ja nicht ans Ende. Das kann man ja auch mittendrin reinstreuen, sage ich.
Oh, apropos, ich liege gar nicht mal so schlecht. Wir haben schon knapp 50 Minuten.
Okay. Nein, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ich möchte jetzt hier
genau, machen Sie das mal
episch ausrollen, sondern ich versuche mich kurz zu fassen. Und ich wünsche mir in erster Linie erstmal, dass mein MacBook Pro ankommt. Das ist mein erster Wunsch. Aber das sollte ja sich bald erledigen. Dass bezahlbare in Anführungsstrichen Displays kommen. Dabei interessiert mich am meisten 27 oder vielleicht sogar 32 Zoll. Das 24 Zoll, was in der Gerüchteküche ist, ist für mich uninteressant. Das muss meinetwegen auch gar nicht kommen. Mac Mini Pro oder also ein aktueller Mac Mini mit ein bisschen mehr Dampf im Kessel. Das ist auch ein großer Wunsch, den ich habe. Dass es weitere HomePods geben wird, also dass sie ihr Produktportfolio erweitern. Soundtechnisch vor allen Dingen. Funktionstechnisch ist der HomePod Mini in Ordnung, macht das, was er soll. Aber klangtechnisch ist das Ding in meinen Ohren und nach meinem Qualitätsempfinden, das sage ich immer wieder dazu, weil viele sagen, das Ding klingt gut. Ich finde, das Ding klingt gut für gelegentliches Konsumieren von Audio, meinetwegen, dass mal die Nachrichten abgespielt werden, meinetwegen, dass ich mal ganz kurz vielleicht mal irgendwo in ein Musikstück reinhöre etc. pp. Aber ansonsten ist das Ding für einen langfristigen Audiokonsum nicht geeignet. Das Ding klingt nicht gut. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, weil ich genau weiß, dass da wieder einige Hörer mir böse E-Mails schreiben und sagen, der HomePod Mini klingt wunderbar. Ja, für die Größe und für den Preis ist alles okay. Aber ich wünsche mir doch ein bisschen mehr von Apple, dass das wieder erweitert wird, das HomePod Mini-Portfolio. Und ich denke, da lassen sie viele Chancen einfach rechts und links liegen und da könnte mehr passieren in dem Bereich. Tja. Und dann wünsche ich mir, dass das iPadOS im kommenden Jahr wieder etwas mehr in den Fokus gerät und dass da ein paar mehr Pro-Features reinkommen. Ich habe jetzt dieses Jahr mich mit dem iPad Pro beschäftigt. Ich bin ja umgestiegen auf ein iPad Pro und ich habe gemerkt, dass die Hardware exzellent ist und dass da sehr viel Leistung drin steckt, aber dass die Software, wie ich es schon oft erwähnt habe, meilenweit hinterherhinkt und dass da eine Menge mehr funktionieren würde, aber es leider nicht von Apple umgesetzt worden ist. Und da wünsche ich mir im kommenden Jahr viel, viel mehr von Apple. Tja, das sind so meine bescheidenen Wünsche.
Schön.
Tja, schön. Schön, schön. Und was ich festgestellt habe, dass das iPad Mini von mir unterschätzt worden ist. Also ich greife zu 80% zum iPad Mini und lasse es Pro einfach links liegen, weil ich das, was ich mit dem iPad grundsätzlich im Moment mache, das ist Medienkonsum und das geht mit dem iPad Mini einfach sehr, sehr gut. Für mich sogar etwas bequemer als mit dem iPad Pro. Ist vielleicht ein Luxusproblem, wenn ich es nicht hätte, müsste ich das iPad Pro nehmen, aber das iPad Pro ist ein bisschen unbequem, in Anführungsstrichen, zum Medienkonsum, zumindest das 12,9 Zoll. Und ich glaube, wenn man so ein gutes Durchschnittsgerät haben möchte, ist 12,9 Zoll als Konsumgerät ein bisschen zu groß. Also das empfinde ich so. Also die Wahl war wahrscheinlich nicht die richtige für mich. Aber der ausschlaggebende Punkt war halt auch dieses Display, was da drin steckt. Und das gab es halt im 11 Zoll nicht. Und deswegen habe ich mich halt für das 12,9 Zoll entschieden, weil mich das Display nach wie vor immer noch nachhaltig beeindruckt und diesbezüglich war die Wahl auch in meinen Augen im wahrsten Sinne des Wortes die richtige Wahl, aber es ist halt ein relativ unbequemes Gerät für die Couch und für den Medienkonsum. Ja. Naja.
Ja, also für mich ist es, oder war es das Mini damals, starb abhängig davon, einfach vom iPad und ich hatte ja noch, oder das iPad war ja damals noch um einiges dicker und schwerer. Und dann kam das kleine Mini, ja, und war ja so schön kompakt und leicht. Aber spätestens mit dem iPad Air 2 hatte sich das auch wieder erledigt, weil mir ist das einfach, gerade beim Medienkonsum, ist mir das Display zu klein. Für ein RSS-Feed beziehungsweise mal ein paar Webseiten, okay, passt. Gerade dann auch im Querformat, gar kein Thema. Aber wenn es dann nochmal um Videoinhalte beziehungsweise um Darstellung von PDF-Formaten geht, ist mir das Mini einfach zu klein.
Ja, und vielleicht bin ich dazu im Moment gezwungen, das so zu benutzen, weil das 12,9 Zoll ist einfach, um es einfach mal aufs Nachtschränkchen zu legen, einfach zu groß. Es ist einfach ein bisschen zu unhandlich für das, wie ich eigentlich im Moment das iPad Mini nutze, weil entweder ist mein Nachtschränkchen zu klein dafür,
das Pro. Das könnte auch sein. Oder, Puppenstuhl.
Es ist halt, das ist, das zweite Mal würde ich mir wahrscheinlich auch kein 12,9 Zoll kaufen, wenn ich das in den Kontext des iPadOS setze. Also wenn das iPadOS wirklich eine adäquate Alternative wäre für macOS oder für mich eine Alternative wäre, dann wäre das 12,9 Zoll wieder in Ordnung. Aber für das, wie ich das iPad im Moment einsetze, ist für mich das 12,9 Zoll einfach zu groß, ganz ehrlich gesagt. So ist es. Da müsste es schon ein ehrlicher Desktop-Ersatz oder Laptop- oder MacBook-Ersatz für mich sein. Dann wiederum wäre das 12,9 Zoll völlig in Ordnung. Aber das ist es leider nicht. Tja. So ist es. Was wünschst du dir denn von Apple, abgesehen von einem neuen Mac Mini? Ah nee, den wünschst du dir ja nicht. Du hast ja schon beschlossen, dir jetzt einen M1 Mac Mini zu kaufen, hoffe ich jetzt endlich.
Was ich mir wünsche, ist eigentlich nicht nix wünsche okay. Ich mir eigentlich von Apple. Wäre schön, wenn sie mir ihre Produktpalette halt kostenlos zur Verfügung stellen würden, aber den ja, Wunsch kann man, glaube ich, und von daher, ich hoffe mal, sie geeignen es halt nicht, was die nächsten Produktupdates betrifft. Das ist im Prinzip eigentlich alles, ja.
Ja.
Ich bin ganz gespannt auf den Mac Pro, auch wenn das kein Gerät ist, was ich mir hier hinstellen würde. Alleine wegen dem Anschaffungswiderstand, die Technik an sich, klar, hätte ich schon gerne. Genauso wie das XDR-Display, aber das sind alles, das macht für mich alleine vom Anschaffungswiderstand her keinen Sinn. Und wie gesagt, ansonsten hoffe ich, dass sie die nächsten Produktlaunches halt nicht vergeigen, dass sich halt die Lage im Weltmarkt garantiert, was hat Besorgung mit Komponenten betrifft, halt entsprechend entspannt.
Ja.
Dass da dann auch entsprechende Lieferzeiten passen, wenn dann ein interessantes Produkt kommt, was man oder was für einen in Frage kommt, dass man es dann halt auch relativ zeitnah bekommt, weil ich keinen Bock habe, heute zu bestellen und bekomme es erst in, keine Ahnung, gefühlt 6 bis 12 Wochen oder so, weil dann ist wahrscheinlich der Zeitpunkt erreicht, wo ich mich so lange dann auch wieder mit was anderem zurechtfinden musste, ja, dass ich dann das Neue eigentlich auch nicht mehr brauche. Ja, oder aber dann auch wieder auf das nächste Neue warten könnte. Ja.
Ja.
Das ist halt die Problematik da dran. Und aber ansonsten Wünschen von Apple, mein Gott, ich glaube, nee. Wie gesagt, die Produktpipeline oder das, man weiß ja, was man erwarten kann.
Okay,
AR, VR ist halt immer so ein neues Thema, aber das ist jetzt auch nichts, was, denke ich mal, für mich unbedingt in Frage kommt. Von daher, ja, also das, was in den Löchern steht, wie MacBook Air, ja, was ja für meine Frau interessant ist, wie halt die nächsten MacBook Pro Updates, beziehungsweise wie sieht der M2 aus, wann kommen Geräte mit M2 Pro Max, aber mein Gott, Wünsche, nee.
Ja, das, wie gesagt, mein größter Wunsch ist wirklich ein, in Anführungsstrichen, bezahlbares Display, weil das ja auch ein Produkt ist, wo ich wieder jahrelang drauf schaue und was ich wirklich jeden Tag benutze. Das sind so die greifbaren Wünsche, die ich habe und
da bin ich halt auch wieder anders gestrickt. Das muss jetzt kein Apple-Display sein. Es gibt auch andere Hersteller, die schöne Displays bauen, also von daher.
Ja gut, das ist eine Einstellungssache, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, ich gucke da jeden Tag drauf und habe mir für meine Verhältnisse ein relativ schönes Büro eingerichtet und als Apple-Fanboy möchte man natürlich auch alles ein bisschen aus einer Hand haben.
Auch andere Mütter haben schöne Töchter, sage ich da nur.
Ja, aber wenn ich mir jetzt auch ein Konkurrenzprodukt anschaue, es gibt einen LG-Monitor, der relativ interessant ist, den ich relativ interessant finde. Das ist ein 32 Zoll OLED-Display, der auch wahnsinnig gute Werte hat, aber der kostet auch schon 4.000 Euro, der mir extrem gut gefällt. Ja, also
das sind halt alles Sachen, die gucke ich mir jetzt gar nicht an, weil das nicht meine Preisklasse ist. Ja. Ich habe auch jetzt, wir hatten uns ja glaube ich auch schon über Gaming-Monitore in der Vergangenheit unterhalten. Da hatten wir es ja auch von diesen, okay, die waren ja auch schon lange angekündigt, kamen ja langsam auf den Markt, diese 48-Zoll-Geräte, wo ich dann allerdings jetzt auch gesagt habe, wenn ich mich für sowas interessieren würde, also in der Größenordnung jetzt als Gaming-Monitor, da muss man ehrlich sagen, da gibt's günstiger im TV-Bereich Alternativen, die nicht schlechter und teilweise von den Features, die man sich wünscht, sogar besser sind als die Angebote von diesen speziellen Gaming-Monitoren im OLED-Bereich momentan. Da würde ich mir wahrscheinlich sogar eher einen TV kaufen als jetzt speziell so einen Gaming-Monitor. Mhm. Also in der Klasse. Mhm. Jetzt nicht unten drunter 27, 30, 32 Zoll, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber gerade wenn man sagt, okay, man will wirklich so sich hier diese Monsterteile hinstellen.
Ja.
Wie gesagt, da würde ich mich dann eh da umgucken und du kommst für die Hälfte vom Preis ungefähr. Mhm. Kriegst du schon was sehr, 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 oder eine sehr, sehr gute Alternative dazu. Aber wie gesagt, ich bin da eh ein bisschen anders gestrickt. Gerade in dem Bereich muss es für mich jetzt nicht um die Deppel sein.
Ja gut, ich rechne mir das immer so ein bisschen schön, ne? Weil ich gucke ja gerade auf ein 27 Zoll Thunderbolt Display und wenn ich bedenke, wie alt dieses Gerät ist und wie gut es noch funktioniert, ob das jetzt natürlich auflösungstechnisch immer noch State of the Art ist, das ist natürlich eine ganz andere Sache, ist es natürlich nicht mehr, aber wenn ich mir jetzt so ein bezahlbares, eventuell kommendes Apple Display kaufen würde und es würde genauso lange halten und ich würde genauso lange damit arbeiten wie mit dem Gerät, denn er hatte sich in meinen Augen bezahlt gemacht.
Das aber rechne doch mal den Preis vom XDR runter auf die Laufzeit von deinem aktuellen Monitor.
Ja, das XDR, wie gesagt, wenn es für mich bezahlbar wäre und wenn es für mich in Frage kommen würde,
nee, aber rechne es dir doch mal runter auf die Laufzeit.
10 Jahre.
Dann ist es auch nicht mehr so viel.
Nee, aber du hast natürlich erstmal den Anschaffungswiderstand von 6.000 Euro im Moment. Das ist ja auf dem Batzen gleich so viel. Und bei dem
Display
waren es 1.299 Euro. Das ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied. Da kriegst du ja bei Apple anderthalb Standfüße für. Im Moment. Ne? Es ist doch so. Ja, noch nicht mal. Ja doch, ja, knapp.
Andererseits, wie ist denn der befestigt am Monitor?
Du meinst das Thunderbolt-Display, was ich gerade habe, oder was?
Nein, oder wie kommt, oder das XDR ist ja kompatibel mit VESA?
Mit VESA, ja, klar.
Und da kriegst du ja auch Alternativen. Das ist kein Apple-Fuß, aber. Da sind wir
wieder bei meiner versnobten Einstellung.
Würde ich mir nicht für das Geld.
So ein scheiß Original-Fuß
kaufen. Nein, doch, den würde ich mir schon an die Wand hängen.
Nee, geht ja bei mir nicht. Ich steht ja bei mir
frei im Raum. Ja, okay.
Mein Schreibtisch steht frei im Raum. Ja. Das geht nicht.
Okay, bei mir ist er halt nicht frei im Raum. Ich würde mir wahrscheinlich einen Monitorarm für 120 Euro an die Wand schrauben und den dann dran.
Und da sind sie dann wieder, wo man dann wieder argumentieren kann, er hat sich einen Monitor gekauft für 6.000 Euro, hat er dann aber nicht mehr das Geld für einen Standfuß. Ne? Was ich
Nein, gerne gerade wenn ich doch einen Monitorarm haben will, dann brauche ich ja keinen Standfuß.
Also wenn mein Schreibtisch an der Wand stehen würde, dann würde ich das Display auch dann an die Wand schrauben. Geht aber bei mir aus architektonischen Gründen halt nicht, weil
Das
Ding mitten im Raum steht.
Wobei, du kriegst die Dinge ja auch für den Schreibtisch.
Ja, aber das sieht ja auch nicht schön aus.
Es kommt ja dann auf die Lösung
drauf an. Und wenn du dann wieder in den designtechnischen schönen Bereich gehst,
kriegst du auch nichts für 80 Euro, ist klar.
Kriegst du auch nichts für 80 Euro, wenn du das was Schönes haben
willst. Wie schwer ist denn eigentlich das Display? Da kommst du mit 80 Euro sowieso nicht hin, wahrscheinlich.
20 Kilo, 17 Kilo, ich weiß es nicht genau.
Ja, da musst du ja auch schon wieder aufpassen, nicht jeder Monitorarm ist ja auch ausgelegt für das Gewicht, ja.
Genau, so ist es. Und dann bist du auch, also wenn du einen richtig guten
Weser... Ja, aber lass es doch mal 200 sein, dann bist du ja immer noch deutlich günstiger.
Naja, also das, was ich mir angeguckt habe, kostet schon 400. Also
ja, das ist trotzdem weniger als die Hälfte.
Ja, das stimmt. Naja, gut. Das Display kommt für mich sowieso nicht in Frage. Man braucht da gar nicht weiter diskutieren. Es sei denn, es ist mir irgendwo so günstig oder man macht so einen Schnapper, aber das wird nicht passieren, weil die Dinger werden einfach nicht verramscht, weil wozu auch? Ich glaube, die paar Dinger, die da auf dem Markt existieren, wurden auf Zuruf gefertigt.
Ja, die hat wahrscheinlich einer an der Werkbank beziehungsweise an seinem CNC-Gerät aus dem Block gefräst.
Handgeklöppelt. Die hat Johnny Ive noch selbst aus dem Block Aluminium rausgeschnitten. Ja.
Ja, mit der Handfeile.
Mit dem Dremel, ja.
Bei dem Preis könnte das durchaus sein. Das
erklärt den Preis, genau.
Ja. Nee, da bestellen nur 10 Leute. Das kann ich so machen.
Das macht er mit der Hand, ja. Und deswegen musste er so ein paar vorproduzieren, bevor er gegangen ist, und deswegen sind die immer noch so teuer, damit
wahrscheinlich keiner mehr davon kauft. Ja, genauso wie die Rollen für ein Mac Pro wahrscheinlich.
Ah, die habe ich letztens im Angebot gesehen. Die gab es für 299 Euro.
Pro Stück.
Nee, komplett alle 4.
Original. Ja, klar.
Also hätte ich ein Mac Pro gehabt, hätte ich mir dann auch die Rollen gekauft für den Preis. Das hätte den Spaß hätte ich mir erlaubt, aber bringt ja nichts ohne Mac Pro.
Ja, du brauchst ja erstmal ein Mac Pro.
Ja, eben. Und das ergibt wenig Sinn für meine Anforderung. So, wo haben wir denn noch was? Aber wo wir gerade bei PCI Express waren, da haben wir doch auch drüber gesprochen gerade,
ja, genau,
in Bezug auf Mac Pro. Da hat Samsung und ADATA oder ADATA die ersten PCI Express Gen 5 SSD vorgestellt. Was mich ein bisschen wundert, dass es ADATA ist, weil das ist jetzt ja nicht unbedingt ein Enterprise-Unternehmen im SSD-Bereich. Also die glänzen ja nicht durch High-End-Innovationen. Die haben eigentlich immer so die Techniken rausgebracht oder die Technologien rausgebracht, wenn die anderen sie schon längst im Sortiment hatten. Also sie sind immer so ein bisschen nachgelaufen. Und dass sie jetzt ganz weit vorne sind, das wundert mich so ein bisschen. Sie machen solide Produkte, keine Frage, aber waren jetzt nie so der Innovationsträger. Bei Samsung sieht es schon anders aus. Die sind im SSD-Bereich immer sehr weit vorne. Denen traut man das schon eher zu. Aber sei es drum, das sind die ersten beiden Firmen, die derzeit ein lauffähige Gen 5 SSD gezeigt haben. Bedeutet 14 GB in der Minute Datentransferrate, in der Sekunde Datentransferrate. ADATA sitzt auf M2-Slots, also die sprechen mit dem M2-Slot eher so den Pro-Zoomer an, in Anführungsstrichen. Und Samsung setzt eindeutig mit der ersten Gen 5 SSD auf die Serverkunden. Sieht man auch daran, dass es 2,5 Zoll U2 SSDs sind. Also U2, die serverorientierte Schnittstelle, sage ich jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Und da sind halt auch die großen Unterschiede. Samsung, wie gesagt, in den Enterprise-Server-Bereich und ADATA, also mehr in den normalen Mainboard-Bereich mit M2-Sockel oder M2-Schnittstelle. Ja, Massenproduktion soll, oder die Serienfertigung soll Q1 2022 starten. Genaue Preise wurden noch nicht genannt. Kapazitäten von 512 GB bis 8 TB bei ADATA, und bei Samsung sieht es ähnlich aus. Tja, das lässt ja hoffen. 40 GB die Sekunde. Datentransferrate, das ist schon ordentlich.
Das ist schon ordentlich, ja.
Das weckt schon Begehrlichkeiten, ja.
Ja, das muss erstmal ankommen.
So ist es, so ist es.
Geht also die Technik dann in der Masse, ja.
Naja, aber Gen 4 hat sich ja auch recht schnell etabliert, ne? Wenn man sich so die High-End Gaming Boards anschaut, da ist ja auch einiges passiert in dem Bereich.
Ja, nicht nur die hier, aber ja, klar.
Da ist ja eine Menge passiert.
Nur die Frage ist halt, wie schnell entwickelt sich halt der Marktanteil, weil du kaufst ja auch nicht jedes Jahr einen neuen.
Otto Normalkunde nicht, das sind dann so Enthusiasten, ja, das ist wohl wahr.
Aber deswegen davon mal gucken, wie sich die Preise entwickeln. Ja.
Aber von den Enthusiasten gibt es mehr, als wir uns das beide vorstellen.
Ja, also ich habe ja auch noch Bauchschmerzen mit meinem Gaming-PC und würde da zumindest ja gerne mal die CPU austauschen, weil du bräuchst dann auch wieder ein neues Mainboard. Und klar, dann, wenn du das neu machst oder so, guckst du natürlich, dass du da auch vernünftig dann aktuelle Technik kriegst, beziehungsweise möglichst zukunftssicher. Wobei ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich dann wirklich selbst schrauben will oder ob es nicht dann was in Anführungszeichen von der Stange wird. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen in der Zukunft. Ja. Ja, die Preise sind ja nach wie vor, ja, gerade Verfügbarkeiten, Grafikkarten ist ja auch noch so ein Thema.
Ja, ja.
Und je nachdem, welche CPU du willst, hast du ja auch ein kleines Problem. Ja.
Das ist richtig. Und das wird uns eine ganze Zeit noch begleiten, das Thema.
Boah, ihr Freunde, alleine Diskussionen oder die Probleme, die du jetzt schon hattest, an Konsolen zu kommen vor Weihnachten. Das ganze Jahr ja im Prinzip schon. Und dann hörst du mal, hier waren mal welche verfügbar. Ja, die waren ja auch schneller weg, als du gucken konntest, ja.
Ja, so ist es.
Das ist echt schwierig, ja. Ja, wobei Sony, Microsoft, ja, teilweise auch Nintendo wären da auch froh, wenn es anders wäre. Dann könnten sie entsprechend mehr Stückzahlen verkaufen, ja.
Ja, ja.
Deswegen, ich bin ja mal gespannt, ob das Steam Deck nicht nochmal verschoben werden muss, ja. Oder in welchen Stückzahlen es dann wirklich verfügbar sein wird.
Mhm. Ja. Ich denke, ganz, ganz viele Firmen müssen kurzfristig ihre Pläne umschmeißen und da wird einiges passieren aufgrund dieser besonderen Liefersituation, die wir derzeit haben, ja. Oder Verfügbarkeit. Mhm. So ist es. Gut, dann lass uns noch mal ein wenig über den HomePod Mini sprechen, weil das ist ein ganz interessantes Thema, weil der HomePod Mini hat seine Markteinteile verdoppelt. Oder besser gesagt, der Output wurde verdoppelt. Im Vergleich zum Vorjahr sieht es so aus, dass Apple 4 Millionen Einheiten verkauft hat. In dem Vorjahr haben sie 2,1 Millionen Geräte verkauft. Also haben sie das Ganze fast verdoppelt. Sie haben einen Gesamtmarktanteil von 10%. Das ist immer noch wesentlich weniger, logischerweise, als Amazon und Google. Aber bei Google muss man halt auch dazu sagen und bei Amazon auch, dass sie natürlich ein wesentlich größeres Produktportfolio haben. Also der, wenn ich mir die Echos anschaue, was es alles für Ausprägungen gibt, ist es natürlich auch klar, dass sie allein durch das riesengroße Produktportfolio auch einen größeren Marktanteil haben können letztendlich. Und bei Apple gibt es ja letztendlich nur noch den HomePod Mini zu kaufen und das ist ihr einziges Produkt. Und bei Amazon gibt es wahnsinnig viele Produkte, die auch in einem ganz anderen Preisbereich unterwegs sind. Der Echo Dot wird ja teilweise.
Ja, wobei den Echo Dot wird, ja, wobei, ob der Echo Dot jetzt wirklich da reingerechnet wird, weil es ist ja kein Lautsprecher.
Er hat eine Lautsprecherfunktion. Der Dot.
Ist der Dot nicht der, nur der kleine Empfänger, den du an deinem bestehenden?
Der ist ja noch günstiger. Der Echo Dot hat einen Lautsprecher. Der klingt
ich habe gedacht, der Dot wäre das gewesen.
Nee, da gibt's noch was anderes. Ich kenne aber jetzt den Namen nicht auswendig, habe ihn nicht präsent, aber da gibt's noch was anderes. Der kostet nur 19 Euro, glaube ich, Listenpreis und wird teilweise auch für 14 verramscht. Der ist noch kleiner. Den steckst du direkt in die Steckdose und ist nur so ein kleiner Puck und ist letztendlich kein Lautsprecher. Aber der Dot ist ein
Funktion. Genau, den hatte ich gemeint. Also der Dot ist dann der kleinste Lautsprecher, den du kriegst von
richtig,
genau. Amazon. Okay.
Ja, ich habe auch mal einen Dot gekauft. Das war die allererste Generation. Ja, der funktioniert noch und hängt bei mir in der Küche und spielt ab und zu mal Timer ab oder mal die Nachrichten. Das war's letztendlich. Und da sind wir auch schon nahtlos beim nächsten Thema. Weil was nützen dir Riesenmarktanteile, wenn die Dinger nicht benutzt werden? Amazon hat ja wirklich...
Ja, okay, du hast sie ja mal verkauft. Also das Geld hast du verdient.
Das Geld hast du verdient, aber das ist ja auch nicht unbedingt der erste Antrieb, wenn ich so viel subventionierte Dots in den Markt pumpe, weil ich denke, bei manchen Preisaktionen legt Amazon entweder ein bisschen was drauf oder sie gehen gerade plus minus null mit den Hardwarekosten raus. Weil manchmal sind die ja wirklich 50% reduziert und du kriegst die wirklich sehr, sehr günstig hinterhergeschmissen. Das hat ja eigentlich andere Gründe, die Amazon da verfolgt. Das Ding soll ja zum Shoppen genutzt werden und um eine Kundenbindung oder die Kundenbindung noch stärker zu festigen zum Konzern. Und das ist wohl so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil es gibt ein internes Dokument, was aufgetaucht ist, also ein internes Memo, eine interne Dokumentation, die bei Bloomberg aufgeschlagen ist. Und da sieht es so aus, dass 25% der Käufer schon nach 2 Wochen das Gerät nicht mehr regelmäßig benutzen. Also nach 2 Wochen verlieren sie so ein bisschen die Freude an die tägliche und intensive Nutzung an dem Gerät. Also sie lassen das Ding dann links liegen, sage ich jetzt mal. Und da nützen die auch keine riesen Marktanteile was. Was bringt es dir denn, wenn der Kunde nicht in Interaktion mit dem Produkt ist? Und
Die Frage ist halt wirklich, was verstehen sie jetzt unter Nutzen?
Ja,
wird das dann wirklich unbenutzt oder wird das dann nur als Radio oder so benutzt? Das ist ja die Frage.
Wir reden ja von Interaktion und da gibt es natürlich auch noch eine Definition. Nutzung mindestens einmal in der Woche. Das ist auch relativ
wenig,
sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, aber welche Nutzung?
Tja.
Einmal in der Woche bei was auf meine Shoppingliste schieben oder einmal die Woche das Ding als Radio benutzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass einer den Dot in der Ecke stehen hat und nutzt den gar nicht.
Also ehrlich gesagt ich habe den bei mir in der Küche stehen und ich benutze
also den Dot. Nicht den Dot, sondern generell den Echo, ja.
Ja, ich habe ja nur einen Dot. Und ich benutze ihn vielleicht einmal am Tag, spiel mir mal die Nachrichten, und spielt er mir die Tagesschau in 100 Sekunden oder sag mir mal kurz, wie spät es ist oder stell mir einen Timer. Und das ist bei mir alles, was ich mit dem Gerät mache. Alle anderen Dinge, wie Smart Home Geschichten etc. pp., mache ich alles mit meiner HomePod Mini Geschichte, weil ich so ein bisschen im HomeKit Universum zu Hause bin. Und das ist ja logischerweise mit Alexa nicht zu realisieren. Und Sie fassen es ja hier noch viel, viel weiter nach unten. Sie sagen ja Nutzung mindestens einmal in der Woche. Und wenn man von Nutzung ausgeht, kann es ja auch sein, dass Sie damit nur meinen, ja, sag mir mal die Uhrzeit, wenn Sie das schon als Nutzung definieren. Das müsste man natürlich noch herausstellen. Was meint Amazon damit?
Ja. Oder das Gerät als das Internetradio. Das ist ja eigentlich Nutzen, den ich halt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es sehr viele Kunden gibt. Also in meiner Welt kann ich es mir nicht vorstellen, die darüber shoppen und sagen, setz mir das auf die Einkaufsliste oder das habe ich noch nie gemacht. Ich habe es mal ausprobiert, um zu wissen, wie es funktioniert. Aber ich habe es für mich nicht als Use Case in mein tägliches Leben übertragen können. Was ich brauche, das klicke ich mir am Rechner zusammen. Und dann ist es in Ordnung. Und ich denke,
ja, vor allem gerade so die Sachen des täglichen Bedarfs oder so, die shoppe ich nicht in der Regel bei Amazon. Deswegen, wenn mir irgendwo einfällt, ich brauche noch Mehl, Zucker oder so, klar, eine Shoppingliste könntest du dir auch machen. Aber das ist nichts, was ich dann mit der Alexa oder mit dem Echo machen würde.
Ja, es kommt drauf an. Also mein Kaufverhalten ist sehr gemischt bei Amazon. Also das kommt immer drauf an, was und manchmal braucht man halt irgendeine Kleinigkeit. Ich brauchte letztens Büroartikel und da brauchte ich genau ein Produkt. Ja, da fährst du nicht in die Stadt, da guckst du, okay, vergleichst kurz den Preis. Ist preislich in Ordnung, drückst auf Kaufen und nächsten Tag, wenn es ein Prime-Produkt ist, ist es dann normalerweise da. Na, also sowas shoppe ich eigentlich bei Amazon.
Das könntest du aber dann auch hier deinem Gerät zurufen.
Ja, das ist nicht so einfach, weil ich vergleiche ja wirklich intensiv die Preise. Also und ich gucke ja auch, was es ging ja ganz banal um Trennblätter, Registerblätter für Ordner, die ich ganz dringend benötige. Und da gucke ich ja auch, was es da für Preise, da gibt's ja wahnsinnig große Preisunterschiede.
Pro-Tipp?
Ja, hau raus.
Papierloses Büro.
Ich mache doppelte Buchhaltung. Also papierlos und digital.
Papierlos und digital?
Nein, das ist sowieso. Sorry. Papierlos in erster Linie, klar. Mhm. Und aber noch auf Papier, also noch analog. Mhm. Digital und analog.
Ja, okay.
Auch wenn es unsinnig ist, aber da kommt wieder dieser Backup-Gedanke bei mir halt durch. Mhm. Also paranoide Dinge sozusagen. Mhm. So ist es.
Ja. Okay.
Ja. Und wenn du mal eine Buchprüfung hattest, ist es immer sinnvoll, den Kollegen, den Prüfer, das in Papierform noch vorlegen zu können. Also das ist meine Erfahrung, die ich gehabt habe. Es ist dann einfacher. Es ist einfacher. Also du weißt, was ich meine. Du ziehst den Ordner und sagst, hier, guck nach, fertig ist. Du hast dann natürlich auch Möglichkeiten, das Ganze digital zu machen. Notfalls könntest du es dann natürlich auch nochmal ausdrucken. Aber wenn du das natürlich schon vorkonfektioniert hast und brauchst einfach nur den Ordner rauszuziehen und bist auf einer gewissen Ebene auch sehr professionell vorbereitet, hat das auch nochmal einen ganz anderen Eindruck, als wenn du jetzt sagst, ja Moment, ich muss da erstmal gucken und da erstmal gucken. Nein, du nimmst einfach den Ordner, ziehst ihn raus und sagst, hier, guck nach, alles in Ordnung. Und wenn das natürlich dann auch noch optisch einen sehr ansprechenden Eindruck macht, wirkt das auch nochmal ganz anders. Das ist halt so, ne? Ich habe zwar Gott sei Dank lange keine Buchprüfung mehr gehabt, aber man spricht da schon aus Erfahrung.
Gut.
Und je nachdem, was für einen Buchprüfer du gelangst.
Ja, okay, das hast du ja immer. Das geht dir oder geht ja im Prinzip an jeder Stelle so.
So ist es, genau.
Wenn du oder wenn dein Gegenüber nicht will, ja. Oder seine eigene Suppe kochen will, dann ja, ist halt immer schwierig. Aber wenn jemand hast, mit dem du arbeiten kannst, beziehungsweise der sehr vernünftig ist, ja, und auch entsprechend eingestellt ist, dann ja, also da muss ich echt sagen, toi toi toi, hatte ich bis jetzt, sagen wir mal, zu 98% immer Glück, ja.
Ja. Und dann kommt es natürlich auch immer noch darauf an, was für einen Steuerberater du hast, etc. pp. Ich habe letztens mit einem Bekannten eine interessante Diskussion gehabt, die auch sehr nachvollziehbar war. Er sucht sich einen Steuerberater immer aus einer ganz anderen Stadt. Und da habe ich ihn gefragt, warum? Ja, ist doch ganz einfach. Wenn man einen alteingesessenen Steuerberater aus der gleichen Stadt nimmt, der hat keine Lust, sich mit dem Finanzamt anzulegen in irgendeiner Weise. Wenn der, weil er natürlich dann auch die Probleme hat, dass er dann so ein bisschen am langen Arm hängen gelassen wird, etc. pp., wenn es um andere Mandanten geht oder so ein bisschen in Anführungsstrichen schlecht behandelt wird vom Finanzamt. Ich sage es immer ganz vorsichtig. Aber wenn jetzt ein Steuerberater aus einer anderen Stadt kommt, der hat ja nicht viel zu verlieren. Der kann sich mit dem Finanzamt eher anlegen, also anlegen jetzt mal ganz provokant ausgedrückt, als der eingesessene Steuerberater, der tagtäglich mit dem Finanzamt vor Ort zu tun hat. Das ist ein nachvollziehbarer Gedanke und das klingt gut.
Auf die Idee wäre ich jetzt so nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber unsere ist auch nicht gerade hier ums Eck.
Nein, also, aber die Begründung
fand ich interessant. Aber, ja, wie gesagt, auf die Idee wäre ich jetzt so nicht gekommen. Ja. Und inwieweit das auch wirklich zutrifft, gute Frage. Ja. Aber wie gesagt, unser ist zufälligerweise auch nicht hier ansässig. Ja. Der ist auch ein Stück, oder der ist auch schon wieder anderer Kreis. Ne?
Ja. Naja, gut, anyway.
Wir haben aber rein zufällig.
Sehr viel Off-Topic dabei. So, und es gibt da noch mal eine genaue Definition, wie die Nutzung der einzelnen Geräte ist, der einzelnen Sprachassistenten von Amazon. Da gab es noch eine granulare Auseinanderdividierung der ganzen Geschichte. Geräte mit Display, also zum Beispiel der Echo Show, die werden zu 74% genutzt, weiter quasi nach den 2 Wochen. Liegt auch daran, dass man halt mit den Geräten mehr machen kann. Du kannst halt interagieren, du kannst Videotelefonie machen und so weiter. Also die haben halt viel, viel mehr Möglichkeiten. Ne?
Wobei mich mal interessieren würde, ist, wie viel Telefonie wird mit den Dingern wirklich gemacht?
Keine Ahnung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Anteil so hoch ist, weil du hast diese, ja, hier kann man mal machen am Anfang, aber das schläft, denke ich, sehr schnell ein. Ich denke, die werden öfter benutzt, weil sie eventuell an der richtigen Stelle stehen, dass sich da einer nochmal Rezepte raussucht. Ich kenne das ja gerade hier auch von meiner Frau, dass sie mal hier auf den einschlägigen Rezeptseiten nochmal nachguckt und sich da irgendwo nochmal eine Info holt. Könnte man darüber natürlich auch sehr gut machen. Und ich denke, dass da gerade viel Videoinhalt noch läuft.
YouTube-Videos, vielleicht auch Koch-Tutorials.
Ja, keine Ahnung, irgendwas in diese Richtung, klar. Dass die halt nochmal laufen und dass da gerade YouTube auch viel nebenher läuft anstelle von dem Podcast, ja, oder Musik, ja. Du kannst ja auch die Musikvideos bei YouTube und lässt das quasi als Radio nebenher laufen.
Zum Beispiel.
Ich denke, das ist eigentlich so der Hauptnutzanteil.
Oder Streamingdienste. Es gibt ja auch Serien,
die vielleicht nochmal Netflix, dass du die Serie neben mir laufen läufst oder so, ja.
Die sind könnte sehr vielleicht auch sein. Da musst du jetzt nicht unbedingt jedes Mal oder die ganze Zeit aufs Display gucken, die kannst du so nebenbei konsumieren. Die sind wahrscheinlich nicht so anspruchsvoll. Gibt es ja verschiedene Serien, die so sind.
Ich wollte gerade sagen, es kommt dann stark auf die Serie drauf an.
Ja, klar. Also wie gesagt, die Nutzung von einem Echo mit Display, also Echo Show, ist wesentlich höher als bei den anderen Geräten. Der normale Echo wird 66% genutzt und der Echo Dot, also der allerkleinste Echo mit Lautsprecher, wird 56% genutzt. Und was man noch aus dem Dokument herauslesen konnte, dass Amazon selbst mit einer sehr geringen Wachstumsrate rechnet. Sie rechnen da mit, dass die Wachstumsrate im nächsten Jahr, also 2022, nur um 1,2% sein wird. Ja, das sind also sehr magere Aussichten, die sie selbst haben.
Okay. An so ein mit Bildschirm hatte ich auch schon mal gedacht, aber das war dann doch ein bisschen Oder ja. Ist auf Widerstand gestoßen und auch, wie gesagt, bei uns wäre das Nutzungsverhalten wahrscheinlich ja ganz schlecht, ja. Weil klar, kannst du dir mal ein Video oder so angucken, aber
ja. Ich habe einen Bekannten, der hat eine weit entfernte Großmutter oder besser gesagt Schwiegermutter letztendlich. Und die haben da so ein Echo Show hingestellt und machen mit ihr regelmäßig
Videotelefonie. Ja, als Videotelefonielösung, gerade in dem Segment kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich denke mal, wo das auch nochmal Sinn macht, ist, wenn er das wirklich, oder wenn der auch nochmal entsprechend das Klingelsystem halt nutzt. Ja.
Genau. Und da gab es halt die Überlegung, die Großmutter hat auch ein iPad, was sie benutzt für was weiß ich, was sie damit macht, keine Ahnung. So genau bin ich da nicht im Thema. Aber da ist es halt so, so ein Echo Show hängt am Strom, ist immer betriebsbereit, in Anführungsstrichen. Und wenn ich da einen eingehenden Videocall habe, sehe ich es sofort. Ein iPad liegt vielleicht irgendwo mal rum, ist vielleicht mal nicht geladen, etc. Und das ist halt auch für die Bedienung von einfacher für die älteren Semester sozusagen.
Ja.
Und wir zum Beispiel kommen mit einem iPad natürlich logisch wunderbar zurecht und wissen, okay, wir sollten es vielleicht mal aufladen oder wir wissen, wo es liegt. Ja, und da ist natürlich so eine stationäre Videotelefonie-Geschichte, gerade für die Senioren, eine ideale Geschichte, finde ich.
Ja.
Und wenn es einmal richtig konfiguriert ist, dann sollte es auch vernünftig und stable funktionieren. Und mal so ein iPad kann man schon mal unwissentlich kaputt konfigurieren. Alles schon erlebt. So ist es. Naja, gut. Aber wie gesagt, was nützen dir die größten Marktanteile, wenn die Geräte nicht benutzt werden und wenn man dadurch keine Kundenbindung generiert? Das, was Amazon ja eigentlich damit vorhat, mit den Produkten oder mit der ganzen Sprachassistenten-Geschichte. So ist es.
Ja, ich denke mal, mit einem Gedanke ist sowieso, dass du über die Geräte halt auch dann Prime entsprechend pushen willst, ja.
Zum Beispiel,
ja. Ja. Weil wenn du mal überlegst, was im Prime drin ist, was du entsprechend da mit dem Echo auch nutzen kannst, was in deinem Abo ja dann eh schon drin ist. Alleine schon, wie gesagt, Musik und Videoinhalte, ja. Bietet sich ja dann gerade bei den Geräten auch an, ja. Ja, in letzter Zeit spiele ich auch öfter mal nicht nur Radio, sondern dann auch wirklich Musik über Amazon dann ab. Ja, weil ist im Prime ja sowieso drin, wenn ich schon was Spezielles hören will, lasse ich es dann direkt spielen. Ja.
Das funktioniert ja auch relativ zuverlässig und man bekommt eigentlich das raus, was man auch reinspricht, was man raushaben möchte. Also gerade im Musikbereich habe ich da die Erfahrung gemacht, dass ja, sehr das ordentlich funktioniert.
Sehr gut, ja. Ja, obwohl das Angebot ja zumindest mal auf dem Papier sehr eingeschränkt ist, im Vergleich zu dem Extra-Abo in Anführungszeichen. Trotzdem hatte ich da bis jetzt, wenn ich was hören wollte, das auch gehört, ja. Passt soweit.
Letztens war ich sehr verwundert, dass sogar so relativ exotische Musik da drin ist. Also was heißt exotisch? Heinz Rudolf Kunze ist jetzt nicht so Mainstream in Anführungsstrichen. Er hatte mal seine Hochzeiten, aber es war alles drin, was ich von Heinz Rudolf Kunze hören wollte. Und es gab mal ein Musikstück, das hat er mit Achim Reichel im Duett gesungen. Kaum bekannt, sage ich jetzt mal, aber selbst das war bei Amazon Music gelistet und das konnte man selbst dort hören. Also so schlecht sortiert sind die eigentlich nicht. Dafür, dass es jetzt kein Mainstream-Musikstück war. Ja, jetzt ist er platt.
Ja, nee, bin ganz ohr. Hat mir jetzt so auf Anhieb nichts gesagt, zumindest als Rote nicht, ja.
Ja, siehst du mal. Aber bei Amazon war es gelistet.
Ja, okay.
Gut. Ich glaube, wir sind eigentlich relativ durch, ne? Mehr oder weniger, oder?
Ja, doch, könnte das sein, ja.
Gut, wir sind quasi am Ende des Jahres angekommen und nicht nur am Ende des Dokumentes.
Am Ende unseres Podcast-Jahres, ja.
Ja, ja. Und wir sind, glaube ich, durchgehend auf Sendung gewesen dieses Jahr,
oder? Das könnte ich dir nicht sagen.
Ich glaube, wir haben einmal Nee, haben wir gar nicht.
Ich weiß es nicht.
Wir haben einmal etwas verschoben.
Für mich ist das schon wieder so...
So Schnee von gestern, oder?
Nicht so präsent. Wie, naja. Ob wir jetzt, wo wir eventuell urlaubsbedingt nicht gesendet haben, ja, ich könnte es ja jetzt gar nicht sagen.
Ja, wir hatten einmal im November irgendwie verschoben, da warst du in so einem Kurzurlaub und da haben wir es so ein paar Tage nach hinten verschoben, glaube ich, das war so. Ja, aber sonst sind wir durchgehend. Ja,
okay, dieses Jahr hatte ich so sehr wenig Urlaub, weil ich ja die Arbeitsstelle gewechselt hatte oder neu angefangen hatte da gerade. Da war das mit Urlaub sowieso nicht so, vor allem nicht mit langen, zusammenhängenden Urlauben. Ja.
Okay.
Das könnte sich nächstes Jahr hoffentlich alles wieder ändern. 4 Wochen Urlaub, jawohl.
4 Wochen Urlaub am Stück, genau.
Ja, klar, am Stück. Ja, ansonsten sind es ja 6 im Jahr.
Ja, ja, schon richtig.
Darf ich ja machen.
Mein Gott, ich möchte einmal wieder...
Das sind mir die Selbstständigen, ja. Oh. Meine Frau ja genauso, die meckert auch immer, du hast ja Urlaub. Und ich so, ja, sorry. Beziehungsweise, wir machen ja im Prinzip immer zusammen Urlaub, ja. Ich nehme mir vielleicht mal hier und da mal einen Tag noch, je nachdem, was auch an Arbeit noch ansteht, privat. Aber ansonsten, Urlaub planen wir ja schon zusammen, aber ich sage auch mal, du kannst doch, du hast es doch noch besser. Du planst den Urlaub doch für dich und musst dich im Prinzip nach niemandem richten. Jedenfalls nicht nach Kollegen, ja, oder ja, nach deinem Chef. Du musst dich, wenn du willst, kannst du dich nach deinen Kunden richten. Aber ansonsten bist du doch in deiner Termin- und Freizeitgestaltung komplett dir überlassen.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich vielleicht auch von Branche zu Branche etwas unterschiedlich.
Mir ist es jetzt auch klar, dass das jetzt zu einfach und zu verallgemeinert ist. Eben. Weil, wie gesagt, der Kunde ist ja auch noch da.
Ja.
Aber ansonsten, wie gesagt, die Planung ist einem ja, wie gesagt, selbst überlassen und du bist ja da, wie gesagt, von keinem Chef oder von keinem Kollegen abhängig.
Das sagt sich immer so ganz einfach, dass man das selbst planen kann, aber es fallen halt ganz viele Faktoren noch da rein, sage ich jetzt mal.
Ich sage ja, der Kunde ist halt noch da.
Und ich habe halt festgestellt, du musst halt für mich ganz persönlich habe ich es festgestellt, ich möchte es jetzt auch nicht verallgemeinern, weil das ist immer sehr einfach gemacht oder sehr einfach ausgedrückt.
Ja.
Also ich habe festgestellt, man muss relativ flexibel lernen, seine Freizeit zu nutzen. Und man muss sie halt dann nehmen, wenn sich die Freizeitmöglichkeiten ergeben oder wenn halt Luft ist. Ich kann nicht sagen, als Selbstständiger, ja, nee, jetzt habe ich Wochenende, jetzt habe ich Sonntag, jetzt mache ich definitiv gar nichts. Ist als sehr schwierig. Also irgendwo ist man immer on fire als Selbstständiger oder das ist halt.
Ja, okay, ja, das ist, nee, okay, aber gerade Urlaub ein anderes Thema, aber gerade Wochenenden. Also da muss ich echt sagen, also da ist man ja selbst gefordert, dass man genauso, auch wenn man als Angestellter, dass man seine Freizeit, dass die auch Freizeit ist.
Ja, ja. Also ich versuche natürlich am Wochenende keinen Kundenkontakt zu haben und auch nicht irgendwie auf Kunden zu reagieren. Klar, keine Frage. Aber wenn man selbstständig ist, lässt einen das Ganze hier nie los. Du hast ja immer deine Selbstständigkeit im Kopf.
Ich sehe es ja bei meiner Frau. Also da gab es viele Kunden, die am Anfang auch mal samstags oder sonntags durchgeklingelt haben, wenn sie ein Problem haben.
Ja.
Nur wenn es halt kein Notfall ist.
Ja, klar.
Wie gesagt, dann.
Und
oder selbst wenn es ein Notfall ist und mit dem ich aber schon am Telefon sage, ich kann nichts mit anfangen, musste halt die Leute dann an eine entsprechende Stelle dann auch verweisen. Aber das hat sich Gott sei Dank mittlerweile so eingependelt bei meiner Frau, dass da am Wochenende zu 99% keiner sich irgendwo meldet oder so.
Ja.
Und beziehungsweise sie dann auch sich nicht mehr so verrückt macht, wenn einer mal auf ein AB spricht und es ist, wie gesagt, nichts Akutes oder so. Aber das muss man sich auch erarbeiten. Ja.
Ja.
War am Anfang auch nicht so. Mittlerweile, wie gesagt, hat sich Gott sei Dank so eingespielt. Klar, Urlaub ist immer ein ganz anderes Ding, weil wenn wir wirklich 2 Wochen mal Urlaub planen oder so, dann dreht sie die Woche vorher und die Woche danach am Anschlag. Ist ganz klar, weil entsprechend vorher nacharbeiten, ja, je nachdem, mehr Termine reinnehmen, ja, damit halt die zwei Wochen irgendwie überbrückt werden. Ja, ist ganz normal, ja. Leider, ja, aber es ist halt so, ja, was willst du machen? Je nachdem, in welcher, du hast auch schon gesagt, in welcher Branche du tätig bist, ist es einfach so.
Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Und es ist, man muss halt lernen, Nein sagen zu können. Und das ist halt
das, kommt noch dazu, ja,
da, Schwierige. Ne?
Da hat meine Frau Jahre gebraucht.
Ja, und das,
Jahre.
Das
kann und ich selbst heute.
Das kann ich teilweise heute
ist es
nicht.
Noch schwierig.
Das kann ich teilweise heute nicht.
Weil, ja, es kommt immer drauf an, oder wer fragt?
Das kommt in erster Linie darauf an, wer fragt. Und man überlegt ja dann ja auch weiter, was könnte das für Konsequenzen haben, wenn ich jetzt Nein sage? Was zieht das mit sich? Was ist es für ein Kunde? Ne? Das muss man halt abwägen. Ne? Das ist halt so.
Ja, bei ihr ist weniger, weil das nochmal wie gesagt, ist ja eine ganz andere Sache oder Branche und ganz andere Arbeit, die sie macht. Da sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Aber klar, je nachdem, wer anruft und wie das Verhältnis auch zu demjenigen ist. Klar.
Klar. Das ist so.
Oder auch wenn über so jemanden die Anfrage für jemand anderes kommt.
Ganz klar.
Hier, ich habe eine sehr gute Freundin oder einen sehr guten Freund, der hat das und das, kannst du nicht mal. Hast du nicht irgendwie Möglichkeit, da noch was zu machen? Also ganz normal, ja.
Bei mir war es so, dass 99% meiner Kundschaft durch Weiterempfehlung entstanden ist. Ja, das ist halt so. Mhm. Und hast du einmal einen großen Multiplikator da drin, dann ist es halt extrem wichtig. Und da muss man sich halt überlegen, wenn man bei diesem Multiplikator Nein sagt, kann das eine ganze Kette mit sich ziehen. Ja, das ist halt so. Ja, solche Dinge sind halt.
Ja, aber auch da, wichtig. Wie gesagt, muss man halt abwägen können, weil es macht ja auch keinen Sinn, zu allem Ja und Amen zu sagen und du hast aber die Kapazität einfach nicht. Also wenn es nicht geht, geht's auch da nicht, ja.
Ja, klar.
Ja. Wie gesagt, wenn man irgendwo die Möglichkeit noch hat und das guten Gewissens machen kann und nicht irgendwo drei andere dafür wegstreichen muss oder so, okay. Ja, je nachdem ist dann wahrscheinlich auch die Frage, wie gut gelaunt ist man gerade in dem Moment, wo angerufen wird oder wo nachgefragt wird. Aber ja.
Ganz klar. So ist es.
So.
Jetzt haben wir auch wieder ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, mehr oder weniger. Ja. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin noch da.
Du hast so lange Gesprächspausen. Das lohnt sich dann ja fast, rauszuschneiden, deine Gedankenpausen.
Ich warte ganz gespannt auf dich.
Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin jetzt auch.
Ja, nee, wir sind ja eher am Ende der Sendung schon vor 10 Minuten angelangt.
Am Ende der Sendung, genau. Und am Ende des Jahres, wie ich es eben schon sagte. Genau.
Am Ende des Jahres, ja.
Genau. Das Thema Selbstständigkeit, da könnte man Podcast-Sendungen noch und
nöcher draus machen. Ich wollte gerade sagen, das wäre auch nochmal so ein Ding, ja.
Ja, bloß ist halt immer schwierig, sich so oberflächlich zu halten, ohne dass man jetzt irgendwelche Interna ausplaudert über Kunden, Datenschutz etc. Also das ist dann auch immer...
Ja, man muss ja keine Namen nennen.
Nee, das ist richtig. Aber manchmal ist es halt auch schon so diffizil, da muss man aufpassen. Gerade wenn man so im IT-Bereich selbstständig ist, da rutscht einem manchmal was raus, was man vielleicht nicht... sagen hätte sollen. Genau, so
Piep.
Piep, piep, der Piepcast.
Ja, das auch. Ja. So, aber apropos, aber jetzt wirklich.
Jetzt machen wir dicht und wir wünschen allen,
ja, genau, bitte.
Erzähl du mal, du hast so viel Pause gemacht.
Nein, bitte.
Wir wünschen allen Hörern einen schönen Übergang in das kommende Jahr. Mhm. Wir hoffen mal, dass es etwas besser wird. Es kann ja nur noch besser werden. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch gesagt. Es kann ja nur noch besser werden. Naja, das Jahr hat uns andere Facetten gezeigt, dass es letztendlich nicht besser geworden ist. Jedenfalls nicht zum Jahresende. Ja, scheiß Corona, können wir da nur sagen, ne?
Auch das, ja.
Ja. Aber das Thema machen wir jetzt nicht noch auf, um Gottes Willen. Ja, jedenfalls, wir wünschen allen einen schönen Übergang in das neue Jahr und bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Das sollte man nie vergessen. Und ja, dann, wenn alles gut geht, hören wir uns nächstes Jahr wieder.
Genau, bis nächstes Jahr.
Jo, das wollte ich schon mal sagen. Bis nächstes Jahr. Also, bis dann.
Ja, tschüss.